Zauberformeln, sag ich nur. Heute gibt es die wahren Zauberformeln. Belastungshärte und Stärke und vor allen Dingen die Zauberformeln der Zukunft, was die Ernährung angeht. Denn heute haben wir einen besonderen Stargast in Bestzeit, dem Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, Philipp, wir freuen uns ja schon ganz besonders auf Dr. Wolfgang Feil, ein Mann, der dich schon sehr, sehr lange begleitet, weil er im Prinzip ein Landsmann, also auch Schwabe, der Guru, sage ich mal, in Fragen der speziellen Ernährungsstrategien, viele Kleinigkeiten, die da eine Rolle spielen, der kommt gleich zu uns dazu. Freue ich mich schon ganz besonders drauf, weil es ja auch in unserer Community schon angeteased worden ist von uns, weil wir gesagt haben, ja, das klappt schon. Aber jetzt ist es soweit und dann stellt sich nur die Frage, bist du bereit? Wie geht es dir? Was macht dein Training?
Ja, mir geht's soweit ganz gut, Ralf. Du bist auch wieder in bekannten Gefilden, zumindest für mich, was den Hintergrund bei dir zu Hause anbelangt. Mir geht's soweit ganz gut. Ich freue mich auch, dass es mit Wolfgang geklappt hat. Wir haben ja praktisch nach jeder Folge, die jetzt kam, Mails bekommen. Wann kommt Wolfgang Feil bei euch in der Sendung vor? Und es hat halt ein bisschen gebraucht, bis wir das planerisch dann auch alles irgendwie abstimmen konnten. Aber da können sich die Leute heute drauf freuen. Da haben wir einen guten Stundenblock mit Wolfgang über alles Mögliche, was man über Sporternährung und so weiter wissen muss. Das wird schon war eine richtig gute Session. Ansonsten, ja, mir geht's den Umständen entsprechend gut. Ich hatte ja schon angekündigt in unserer letzten Folge, dass für mich so eine Killereinheit am Wochenende gewartet hat, die ich erstaunlich gut überstanden habe. Also eher im Nachgang jetzt Anfang dieser Woche gemerkt habe, dass es noch ein bisschen in den Beinen hängt, aber die Einheit selber am Samstag, die lief sehr, sehr gut. Es war der 30-Kilometer-Lauf, den mir Renato aufgeschrieben hatte. Gab es ja viele Leute, die da ein bisschen schon mir auch Nachrichten geschrieben haben und spekuliert haben, wie da wohl aufgebaut sein wird, dieser Lauf. Und es sollte progressiv sein. Das habe ich auch hingekriegt. Es war leider ein bisschen schneller als die Vorgabe des Trainers. Das hat das Leben selber, sag ich mal, nicht schwer, ja, ein bisschen schwerer schon gemacht, aber hat mich vor allem auch selber überrascht, dass man manchmal mehr offenbar drauf hat, als man sich selber so zutraut, weil sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie im Training gemacht und ich habe es nochmal nachgerechnet tatsächlich für die, ich habe ja ein paar Details schon auf Instagram geteilt in der Story, aber für die Hardcore-Nerds, die sich für solche Sachen interessieren, es war sogar noch ein bisschen schneller als 3:09, ganz genau ausgerechnet auf den Kilometer war es 3:08,6 und dann ist mir aufgefallen, meine Bestzeit, die leider schon ein paar Jahre, meiner Meinung nach ein paar Jahre zu alt ist, von den 2:12,50 ist 3:08,8, also waren es 30 Kilometer etwas schneller als Marathon Bestzeittempo bei mir und das stimmt mich für den Moment auf jeden Fall sehr zufrieden und zeigt mir, dass vielleicht dieser Wechsel, ja, vielleicht auch schon ein, zwei Jahre früher gut getan hätte, sich da nochmal neu zu orientieren und andere Sachen auszuprobieren. Auf der anderen Seite bin ich auch ein loyaler Typ und bin ja auch immer dankbar für die Unterstützung, die ich erfahren habe und vielleicht auch deshalb etwas schwerer gefallen, sich früher da mal zu lösen und nochmal was anderes auszuprobieren.
Ja, aber lass uns nochmal da auf den Lauf zurückkommen. 30 Kilometer klingt ja wie Long Run, ja. Aber du bist ja nur eine Stunde 34 gelaufen. Sorry, das ist kein Long Run, ja. Halten wir das mal fest. Das ist ein Lauf ja gewesen nach der Maßgabe. Die ersten Kilometer, 10 Kilometer schnell, die zweiten schneller und die dritten noch schnellerer. Ja, so war das, ja. Bei einer Stunde 34, du weißt, wo wir Normalsterblichen da sind, ja. Noch sehr weit entfernt von 30 Kilometer, ja. Und dann irgendwann fängt erst der Long Run an. Also bitte schreib das nicht falsch in dein Trainingsbuch rein, danke.
Also was ich kurz anmerken muss, der Vollständigkeit halber, ich war vor dem Long Run sogar noch einlaufen, 3 Kilometer, weil ich ja wusste, dass es so schnell losgeht. Und das ist auch was ich in Kenia gelernt habe, weil die Leute ja auch gerne Kenia-Geschichten hören. Das erste Mal, dass ich vor einem Long Run eingelaufen bin, war dieses Jahr in Kenia. Und ich dachte mir, also es hieß, ja, 6 Uhr Treffpunkt Long Run und dann gehen wir aus dem Auto raus und alle noch in langen Sachen und Regenjacke, so wie die Kenianer halt da immer unterwegs sind und gehen erstmal los, aber halt im 5er Schnitt. Ich dachte mir so, was machen wir hier jetzt gerade eigentlich? Und dann hieß es, ja nee, wir laufen erstmal noch 2-3 Kilometer ein und dann dachte ich mir schon, während wir das machen, okay, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht, dass ich vor dem Long Run einlaufe, wir haben ja 30 Kilometer Zeit, lasst uns halt mal locker anfangen, Moment, wenn wir hier einlaufen, wie fangen die den Long Run an?
Ja.
Und das hat sich dann relativ schnell erklärt. Und deshalb habe ich das jetzt auch übernommen, zumindest bei solchen Einheiten, dass ich vorher doch mal 3 Kilometer mal einlaufe, dann meine schnellen Schuhe anziehe und auch mal noch 3 Steigerungen mache, weil halt der erste Kilometer dann direkt schon in 3:12 war oder so.
Ja, das eine, was ich da nochmal festhalten möchte, ja, dass man dann eben auch einlaufen mal in 5-Minuten-Tempo macht, ja, also ja, wirklich dann slow einläuft. Und sicher auch nochmal der Hinweis, nehmt jetzt nicht diese Einheit da raus und denkt, ah geil, ja, das macht schnell, sondern das ist natürlich ein Gesamtkonstrukt, das da stehen muss. Sagt nochmal, was die 2 Tage danach waren.
Also ich habe, das ist ja das Verrückte, also ich habe wirklich mich erstaunlich gut davon regeneriert, natürlich, weil man so eine Einheit A mal nicht jede Woche macht, das ist ganz klar. Das ist auch für mich jetzt sicherlich eine herausragende Einheit gewesen in dem 3-Wochen-Plan und diese Einheit wird natürlich auch durch verschiedene andere intensive Einheiten, sowohl was Tempo als auch was Umfänge anbelangt, vorbereitet. Zum Beispiel die Woche davor war auch eine Umfangswoche, wo natürlich auch die Beine entsprechend ein bisschen auf den Stress vorbereitet werden mit über 200 Kilometern. Sowas macht man jetzt nicht kurz mal aus der kalten Hose, das ist hoffentlich allen Zuhörern klar. Und ich habe relativ gut regeneriert, aber tatsächlich auch, normalerweise ist bei mir, ich überlege gerade immer 2 Off-Tage dazwischen, diesmal waren es sogar 3, weil einfach Renato gesagt hat, die Einheit war so gut und er ist happy mit allem, mach mal bitte bis Mittwoch einfach so, wie du dich fühlst, 2-mal laufen, aber Piano. Und Piano war bei mir dann schon eher so im 4-Minuten-Bereich, was jetzt immer noch schnell klingt, vielleicht für den einen oder anderen, aber ich sag mal, ich sehe ja meine Pulswerte, die damit verbunden sind und die sind halt gerade so knapp über 130 oder was war neulich, wenn ich 350 laufe, bei 135, das ist ja dann offensichtlich sehr entspannendes Tempo für mich gegenwärtig und die nächste Einheit war jetzt eben erst gestern Morgen. Und da habe ich den 30er dann schon noch ein bisschen gemerkt, so ist es nicht. Also ich bin auch nur ein Mensch und keine Maschine.
Ja, aber ne, dass man dann mal festhält, 2 Tage Trimming, 130, ja, das ist ja mal so ein, des Deutschen Sportbundes war das damals noch, ja, so eine Aktion gewesen. Ja, Trimming 130 zwischen den Knallereinheiten, das macht dann halt die Gesamtkomposition aus, ist ja auch wirklich dann eine spannende Angelegenheit, ja. Außerdem war es natürlich wieder eine Woche der Entwicklungen und Neuigkeiten, ja, am Montag kam ja dann, was wir schon im Hintergrund gehört hatten, und geahnt hatten, Absage Hamburg-Marathon. In Deutschland ist jetzt, glaube ich, gar nichts mehr. München versucht noch die 30 Kilometer irgendwie zu realisieren. Frankfurt ist noch nicht offiziell abgesagt, aber da sind die Signale nicht gut. Das Einzige, was im Moment, sagen wir mal, von den großen Dingern noch steht, ist London, ja, die tatsächlich an einer Variante arbeiten, aber ohne Massenspektakel, wenn ich das richtig gehört habe.
Richtig, ja. Also da war auch mein Stand so, dass die ihr Rennen zumindest nicht gänzlich aufgegeben haben bisher, aber wahrscheinlich eben ohne Zuschauer und höchstwahrscheinlich auch nur als reines Elite-Rennen auf einer dann dementsprechend vermutlich sehr, sehr kleinen Runde, damit man das auch irgendwie abschirmen kann. Daran wird wohl aktuell noch gearbeitet. Darf man gespannt sein, ob das so machbar sein wird. Aber ja, die generelle Situation sieht jetzt zumindest im Straßenlaufbereich sehr übersichtlich aus, sage ich mal. Optionen gibt es nicht so viele aktuell und bin mal gespannt, wie das dann im weiteren Herbst, der dann vielleicht noch Änderungen geben kann oder nicht. Ich glaube, der aktuelle Erlass gilt ja mal bis zum 31. Oktober, soweit ich da auf dem Laufenden bin. Vielleicht ja, versucht ja irgendwie jemand ein, sagen wir mal, außerplanmäßiges Event in den November zu legen, wobei dann muss man als Veranstalter natürlich auch immer mit schlechtem Wetter rechnen.
Ja, bist du schon weiter mit Sachen, die du uns mitteilen möchtest, mit deinen Wettkampfplanungen?
Ich blicke mal hier in meinen Trainingsplan, den ich mir auch ausgedruckt habe, der hier auf meinem Schreibtisch neben mir liegt. Und ich sag mal so, es könnte sein, dass am Ende dieses 3-Wochen-Plans ich mal wieder ein Rennen laufe. Nicht in Deutschland. Das lassen wir mal so erstmal stehen, sage ich mal. Ich muss vor allem erstmal die nächste Woche überleben, denn da gibt es mal wieder einen Special-Blog, von dem wir ja schon gehört haben bei der Folge mit Jan Fitschen, wo ich das erste Mal erfahren durfte. Der sieht, gut, der ist natürlich jetzt nicht in der Höhe, sondern er wird in Regensburg stattfinden, aber ich muss sagen, als ich den Plan überflogen habe, bin ich an dem Tag doch hängen geblieben, sage ich jetzt mal, und habe das 3-mal gelesen, bis ich dann gedacht habe, Ach du Scheiße, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Der Tagesumfang, wenn man alles so beendet, wie es draufsteht, wäre dann auch, glaube ich, 43 Kilometer, wovon wir wahrscheinlich 35 als sehr intensiv bezeichnen können. Bin ich mal gespannt. Ich versuche mich gerade noch mental diese 8 Tage darauf vorzubereiten, irgendwie diesen Tag anzugehen und versuche irgendwie auch, weil ich ja keine Trainingsgruppe mehr habe sozusagen hier und mein Zeug ja alleine trainiere, zumindest für die Vormittags- und für die Nachmittagseinheit irgendwie noch einen Kumpel oder vielleicht meine Freundin als Radsupport zu haben, dass man zumindest so eine Art von Fixpunkt irgendwie neben sich hat, weil das wird absolute Abschlusseinheit auf jeden Fall.
Ja, aber ihr zu Hause erkennt daran schon, es gibt da nicht mehr so die große Option der Sparringspartner, weil das muss man auch erstmal laufen können. Ja.
Das stimmt leider auch, das wird sich, also da können wir auf, sagen wir mal, deutscher Ebene gibt es dann, müsste man schon, also gibt es nicht mehr ganz so viele Leute, außer die Jungs, die man halt sonst so kennt, die im Bundeskader unterwegs sind oder sonst auch bei den großen Rennen vorne mitlaufen, sowohl auf der Bahn als auch auf der Straße. Ja, das wird eine interessante Geschichte die nächsten 2 Wochen. Also das ist irgendwie für mich halt wirklich eine spannende Zeit. Ich überlege gerade, war das letztens ein Interview, ich glaube letzte Woche oder so, wo es auch drum ging, Trainerwechsel und so. Und dann hat auch derjenige gemeint, naja, für dich ja vielleicht nicht so schlecht. Du hast jetzt mehr Zeit, dich erstmal mit dem neuen Training auseinanderzusetzen, vorausgesetzt, die Spiele finden nächstes Jahr statt. Das ist ja nicht ganz, also müssen wir auch mal ein Fragezeichen versehen, aber insofern stimmt das. Ich kann gerade den Sommer relativ druckfrei nutzen, einfach mich an verschiedene neue Trainingsmittel und Trainingsformen zu gewöhnen. Da klappt jetzt auch nicht alles. Nicht, dass die Leute jetzt hier denken, ich fühle mich immer super. Gibt auch Tage, da denke ich mir, keine Ahnung, wie das jetzt hier noch gehen soll, aber man versucht sich halt durchzukämpfen. Und passend dazu, eine Mail, eine Hörermail, die uns erreicht hat von, jetzt muss ich mal kurz nachschauen, aber zum Thema Krafttraining, vom Oliver, wo es drum ging, mache ich Krafttraining, mache ich kein Krafttraining und so weiter. Da bin ich auch auf Ralfs Meinung dazu noch gespannt, der natürlich als Sportler auch noch einen ganz anderen Background hat, nämlich der ja früher vom Sprint kommt auch. Und ich muss sagen, also ich habe witzigerweise, das passt deswegen gerade ganz gut, weil ich heute mal wieder was anderes ausprobiert habe. Ich kann dem Oliver aber sagen, also zum Thema Maximalkraft mache ich gar nichts. Es hängt sicherlich ein bisschen auch bei mir natürlich von der Trainingsphase ab, da wir Hamburg, also bis vor kurzem ja noch irgendwie Hamburg als Fokus hatten im Marathontraining, waren die Umfänge natürlich auch dementsprechend und bei, sagen wir mal, Wochenumfängen zwischen 180 und 200 Kilometern und den entsprechenden intensiven Einheiten, die hier ja auch ab und zu mal geschildert werden, kann ich nicht noch zwischendurch an den Zwischentagen irgendwelche Maximalkrafteinheiten machen, weil du musst ja dich dann auch wieder ein bisschen erholen. Der vermehrte Fokus, sage ich jetzt mal, auf Krafttraining liegt, wenn überhaupt, dann bei mir in der Vorbereitung vor einer Marathonvorbereitung. Kann man sich auch gerne mal im Internet mit beschäftigen. Macht ein sehr bekannter internationaler Läufer auch in der Regel so, nämlich Eliud Kipchoge, der auch sagt, also in der Vorbereitung auf eine Marathonvorbereitung, so sozusagen Grundkonditionierung, macht er das schon auch verstärkt. In einer Marathonvorbereitung wird das eigentlich eher minimiert. Gut, da muss man natürlich sagen, in Kenia ist natürlich auch das läuferische Gelände schon so, dass das auch durchaus fordernd ist für Rumpf und Rücken und alles. Und so ähnlich ist das bei mir auch. Also ich mache aktuell eigentlich nur nebenher ein paar Mal die Woche so ein bisschen Rumpf- und Stabi- und Rückentraining für mich. Da reden wir aber von überschaubarem Aufwand. 2, 3, 4 Mal die Woche, 20, 30 Minuten. Das ist jetzt nichts, also kein Hexenwerk. Aber ich habe heute mal was Neues ausprobiert, weil hier in Ringsburg eben auch ein Unternehmer ist, der Sportkurse anbietet, die quasi draußen sind, das heißt Everfits, die quasi funktionelle Trainingskurse anbieten, die halt draußen sind. Und das ist halt schon was jetzt gerade im Sommer natürlich ein bisschen mehr Bock macht, als vielleicht es für ein Krafttraining in irgendeinem Gym oder Kraftstudio oder was auch immer zu rennen, wenn draußen halt super Wetter ist. Und das war ganz cool heute. Ich muss sagen, ich habe gemerkt, dass eine Stunde hier Tabata-Zirkel, eine Abwechslung mit allen möglichen sonstigen Formen und Treppenläufen und Sprüngen, mich heute auch, vor allem nach der Tempoeinheit gestern, nochmal ganz gut gefordert hat. Gut, ich muss sagen, ich war auch um 7 Uhr schon 16 Kilometer vorher laufen. Das haben jetzt vielleicht nicht alle gemacht, die dann in dem Kurs danach dabei waren. Aber das hat Bock gemacht. Und das gibt's halt nicht nur in Regensburg, sondern Aber es ist natürlich nicht in dem Zusammenhang damit mal auseinandergesetzt, sondern auch in 8 anderen oder insgesamt 8 Städten in Deutschland und auch als Everfits to go, als Online-Kurse und sowas. Das war heute mal eine willkommene Abwechslung zu meinem sonstigen Trainingsalltag, was ich mal ausprobiert habe.
Ja, also dann sage ich nochmal was aus 2 Perspektiven dazu. Erstens aus der Perspektive desjenigen, der relativ gerne Krafttraining macht, aber eben aus Sicht des gelernten Sportwissenschaftlers. Erstmal aus der ersten Perspektive, es gibt nichts Geileres, als an einem zu heißen Sommertag eine halbe Stunde in ein Gym zu gehen, das dann ja vollkommen leer ist.
Ah gut, okay,
ja, da ist ja dann
natürlich
keine Sau, ja, und man da einfach ganz in Ruhe sein Zeug machen kann. Ja, habe ich letzten Samstag noch gemacht tatsächlich. Ja, war ich seit längerer Zeit mal wieder in einem Studio und es war super. Waren glaube ich 4 Leute außer mir da. Ja, Platz satt.
Jedes keine Gerät frei gewesen wahrscheinlich.
Alles frei. Du kannst machen, was du willst. Ja, ich mache halt auch relativ gerne dann Freihandelgeschichten, wo ich halt nicht so gerne habe, wenn so Leute um einen rumrennen, ja, weil du weißt nie, was sie machen, die titschen dir dann die Hantel an oder irgend sowas. Mm. Alles gar nichts, ja. Aber tatsächlich habe ich mich nach der Anfrage auch nochmal ein bisschen in die neueste Forschung reingelesen. Maximalkrafttraining ist halt wenig sinnvoll für Ausdauerläufer, gerade wenn es in Richtung Marathon geht. Grundkonditionierung hast du angesprochen, da kann man das sicher machen, dass man halt den Gesamtmuskelapparat bereit macht für die hohe Belastung, die ja dann folgt. Und man darf ja nicht unterschätzen, auch hohe Geschwindigkeiten sind ja doch durchaus harte Belastungen, die auf die Muskeln dann zukommen. Vor allen Dingen Stützapparat und Beinmuskulatur logischerweise. Das kann man dann vorbereiten durch ein moderates Krafttraining. Man wird sicher nicht 2, 3, 4 Mal die Woche, was ja dann Explosivsprinter oder so schon tun. Krafttraining machen, das ist einfach kontraproduktiv. Ja. Anders sieht es natürlich aus mit Stabi-Geschichten. Was man sicher weiter machen kann, ist zu schauen, was bringt mir denn im Sinne des Vortriebs beim Laufen tatsächlich noch eine Unterstützung? Und da sind vor allen Dingen, sagen wir mal, Ausfallschritte, solche Geschichten oder kleine Sprünge, sei es Seichenspringen oder Schrittwechselsprünge, Laufsprünge, Kniehebeläufe, solche Geschichten können da sehr sinnvoll sein. Also sagen wir mal, ein erweitertes Lauf-ABC, durchaus in Richtung ein bisschen Kraftorientierung. Aber da gibt es ja auch so schicke Sachen wie Bergaufläufe, ne? Genau. Solche feinen Angelegenheiten. Ja.
Dienstagabend gab es bei mir erst wieder.
Genau, ne? Also das ist ja im Prinzip schon ähnlich. Klar, wenn man bergauf läuft, ist das ja eigentlich sogar eine Entlastung für den Muskelapparat, weil man eben nicht die starken Stauvorgänge hat. Ja, kennt jeder, wenn man schon mal länger bergunter laufen musste irgendwo, dann hat man nachher Muskelkater, weil das halt eine viel, viel höhere Stauchbelastung ist, die da auf die Muskulatur zukommt. Und alles andere ist dann halt wenig sinnvoll, ja, ist dann wirklich nur noch fürs Freibad oder fürs Wohlfühlen. Und das würde ich nicht unterschätzen.
Das stimmt.
Wenn jemand immer Krafttraining gemacht hat, dann macht das ruhig weiter. Weil wenn man sagt, dass ich brauche das halt, um so eine Grundspannung in mir zu haben, um ein paar Liegestütze zu machen, so, da ist jetzt kein direkter Benefit für eine Langlaufleistung oder für eine Laufleistung. Aber wenn man sich einfach wohlfühlt damit und eine bessere Spannung hat, dann ist das auf jeden Fall richtig. Maximalkraft würde ich, glaube ich, auch eher nicht machen. Ganz spannenden Ansatz hatte ich vor 2 Jahren mit meinem Doc, Dr. Jens Ennepper, früher auch Mittelstreckler gewesen in der deutschen Spitzenklasse, als ich große Probleme mit Achillessehnenbeschwerden hatten. Und da hat er mich mal auf was gebracht, und zwar auf statisches Krafttraining für die Achillessehne. Ja, das heißt, man setzt praktisch nur den Ballen auf einen Kraftschlitten, also auf einen Gewichtsschlitten, ja, und drückt dann halt in eine Position, ja, dass man praktisch die Wade und die Achillessehne unter Spannung versetzt. 3 mal 30 Sekunden, ja, mit einer relativ hohen Belastung. Toi, 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 ich klopfe auf meinen Holzkopf, hat mir wirklich geholfen. Ich habe keine Probleme mit der Achillessehne mehr. Ob das jetzt kausal ist oder nicht, jedenfalls hat mir das geholfen, weil es da halt Ansätze gibt, dass eben eine Festigkeit in dem Gesamtkontext Fuß, Wade, Achillessehne durchaus hilfreich sein kann. Dass eine Hypermobilität, weil man ja sonst immer sagt, ja, denen, eher kontraproduktiv ist, ja, weil dann eben auch die Ausweichbewegungen, Scherbewegungen und solche Geschichten, die da eine Rolle spielen, viel größer sind.
Ja, also ich sage ja, ich wollte auch, also weil du vorher gesagt hast, natürlich, wenn man sich damit wohlfühlt und sowas grundsätzlich, ne, und du sagst, oder mir macht das Spaß, dann ist das natürlich jetzt auch nicht so, dass man deswegen jetzt wegrationalisieren muss zwangsläufig. Das war jetzt nur so ein bisschen bezogen auf die potenzielle Integration in meinen Trainingsplan. Da gibt's natürlich einfach andere, sagen wir mal, wichtigere Schwerpunkte, die natürlich jetzt an so einen Top oder bestmöglichen Leistungsoutput ausgerichtet sind. Was mir noch einfällt ist, weil du natürlich als ja auch als Triathlet natürlich auch schwimmst, ist ja auch nicht zu unterschätzen, bei mir als Nichtschwimmer natürlich schon, aber bei euch zu unterschätzen, dass das ja auch eine durchaus Form von Krafttraining ist. Ne? Man sieht ja auch, dass die Triathleten ja durchaus nicht schlecht austrainiert sind, was Rücken, Rumpf etc., Schultern anbelangt. Und das hat, würde ich jetzt mal als blauäugig tippen, natürlich auch mit dem Schwimmtraining zu tun.
Ja, das ist sicher so, wobei ich schon der Meinung bin, dass Schwimmtraining am weitesten entfernt ist von Lauftraining, ja, weil die Belastung halt einfach eine von der Muskulatur her und so was völlig anderes ist. Mhm. Ja, das ist eher in dem umgekehrten Weg. Also wenn du einen Schwimmer hast oder einen früheren Schwimmer hast und der dann zum Laufen kommt, die haben ganz große Probleme am Anfang, weil die hypermobil sind, ja, also vor allen Dingen im Fußbereich. Ja, ja, aber die haben halt auch wenig Spannung erstmal so im Hüftbereich und solche Geschichten. Ja, und die fangen dann an zu laufen, die sind natürlich von der physiologischen Leistungsfähigkeit her extrem stark, ja, weil die einfach aufgrund des sehr intensiven, oft im Hochintensivbereich stattfindenden Schwimmtrainings sehr leistungsfähig sind, was die Pumpe angeht. Ja, aber da kommt es dann oft sehr schnell zu Verletzungen an Stützband und Muskelapparaten, weil die ja dann auch jahrelang im Wasser gelegen haben und da trägt das Wasser ja einen Großteil des Körpergewichts, du hast die Staubbelastung nicht etc. Ist ein weiter Weg. Ja, meine Frau war Profischwimmerin, die hat wirklich lange gebraucht, bis sie stabil laufen konnte. Ja, und ich lässt da immer so ein bisschen darüber, aber Fußstabilität, also ich habe halt einen steifen Fuß. Das ist ein Nachteil beim Schwimmen.
Ja, der genau, wirkt halt ich könnte so, den Fuß gar nicht so strecken.
Wie ein Anker, so ne? Genau, der wirkt wie so ein Anker. Ja, und dann eben beim Laufen ist es der umgekehrte Weg. Mhm. Die Festigkeit in den Füßen ist dann halt einfach eine Problematik, die man dann schon mal haben kann. Klar ist Schwimmen jetzt als rumpfbildende Maßnahme sicher ganz okay. Aber so als Alternativtraining neben dem Laufen, ich würde das sehr sparsam einsetzen, ja, weil das, wenn du jetzt nicht wirklich Triathlon machen willst, warum sollst du schwimmen gehen, ja? Mhm. Weiß ich nicht so richtig. Klar kann man sagen, okay, bevor es wieder losgeht, geht man irgendwie vielleicht mal ein bisschen schwimmen im Winter oder sowas, wenn das Wetter schlecht ist, kann man alles machen. Da hat man dann wieder so andere Geschichten mit Infektionsanfälligkeit, komme ich mit nassen Haaren raus, bla bla, weißt du, solche Geschichten. Also ich habe da irgendwie kein richtig gutes Gefühl dabei, aber wir wollten uns ja auch irgendwann mal mit Richard Ringer auseinandersetzen. Das müssen wir auch jetzt wirklich mal bald machen, weil der relativ viel schwimmt für einen Läufer, wirklich richtig viel schwimmt. Ja, oder wir wissen noch nicht davon, dass er jetzt Triathlet werden will.
Er hat mir auf Instagram geschrieben, dass das aktuell nicht in Planung wäre.
Ah, okay, dass okay, er ja, aber ich, vielleicht will er dich nur in Sicherheit wechseln. Wiegen.
Ja. Er hält nicht, am Laufen noch fest, hat er gemeint.
Ja, ja.
Ja, was hat man noch? Hörermails? Hat man noch was? Ich überlege
ja,
gerade.
Weiß ich nicht.
Wir hatten eine sehr nette Mail noch vom Hans-Peter, der sich bei uns bedankt hat und uns darauf hingewiesen hat, wie man Hoka richtig ausspricht. Das war mir tatsächlich auch nicht ganz bewusst so. Hoka.
Ohne. Mir war es schon bewusst. Es wird halt hier Hoka One One ausgesprochen, weil die hawaiianische, das ist ein hawaiianisches Sprichwort, Hoka Ohne Ohne.
Ist es hawaiianisch oder Maori?
Nee, das ist, glaube ich, hawaiianisch.
Ah, okay, ja, okay.
Ich schaue es aber nochmal nach. Ja. Ironman WM Hawaii übrigens, ja, für Februar auch abgesagt, jetzt in dieser Woche. Ja, also ne, eins fliegt nach dem nächsten weg. Aber vielen Dank für die Hinweise. Wir sind nicht weder allwissend noch nehmen wir das für uns in Anspruch, sondern
um Gottes Willen, wir freuen uns ja, wenn wir auch noch was dazulernen oder ich zumindest noch was dazulernen kann hier. Ja, eine Mail haben wir noch. Eine. Möchtest du da noch kurz was zu sagen, Ralf? Eine Mail von Marco haben wir noch bekommen. Zum Thema Marathon-Berichterstattung.
Ja. Marathon-Berichterstattung ist immer wieder schön, weil man es nie allen recht machen kann. Das ist das Schöne. Ja. Wenn, sagen wir mal, grob 10.000 Teilnehmer sind, möchte natürlich jeder seinen Bekannten, Freund, Familienmitglied oder was auch immer sehen, ja, oder mindestens die Zwischenzeiten dazu hören. Da bin ich jetzt ja schon froh, dass bei vielen Läufen in den Startnummern GPS-Tracker drin sind, ja, dass dann über eine App oder sowas Leute verfolgt werden können, weil uns das entlastet, ja. Weil wir nach jedem Rennen natürlich böse Mails bekommen. Und dann heißt es, warum habt ihr den nicht und warum habt ihr die nicht und wo waren eigentlich diejenigen und diejenigen und diejenigen.
Ja? Und warum wird also, so viel von der Spitze gezeigt? Oder warum wird nichts von der Spitze gezeigt? Ich will ja sehen, wie die jetzt gerade hier bei 25 durchgehen oder so.
Genau, genau. Also erstmal vom Grundprinzip her, wir müssen eine Entscheidung treffen, ja. Und das ist das Wesentliche. Wir müssen eine Entscheidung treffen, wo eine Erzähllinie stattfindet. Das heißt, wir nehmen uns immer mehrere Erzähllinien für eine Übertragung vor. Und das ist dann halt sehr unterschiedlich mit einem entsprechenden Fokus, wo wir glauben, dass wir möglichst viele Menschen mit erreichen. Da kann natürlich jeder Einzelne sagen, interessiert mich nicht. Aber das ist natürlich bei 11.000 unterschiedlichen Interessen nicht zu befriedigen. Ja? Deshalb haben wir zum Beispiel in Frankfurt in den letzten Jahren die Einzelkameras als Einzelfeeds online gestellt, dass man mehr Optionen hat, Leute zu sehen und Leute zu entdecken und zu verfolgen, wann wer ins Ziel kommt. Und mit den entsprechenden Apps und GPS-Trackern zusammen gibt das schon eine ganz gute Option. Jetzt nehmen wir mal so eine Übertragung wie Berlin. Ja, da schauen wir ja in der Regel, was ist der Leistungsstand ganz vorne, was ist der Leistungsstand bei den Frauen ganz vorne, wo sind aussichtsreiche andere Figuren und wo sind die besten deutschen Läuferinnen und Läufer. Uns wäre es auch lieber, wenn bei vielen Läufen, jetzt vielleicht nicht in Berlin, weil das ist ja die höchste Kategorie des Weltmarathons, ja. Wenn Läufe vielleicht eher so gestaltet werden, dass mehr deutsche Läufer dann eben auch in der Spitzengruppe laufen können. Ja, diese Initiative habe ich schon mehrfach diskutiert mit den Veranstaltern von großen Läufen oder großen Marathonveranstaltungen. Ja, mal so als Idee. Warum gehen wir nicht hin und sagen, okay, wir bilden ein Jackpot-System, verteilen das auf mittlere Marathons, ja, also die jetzt vielleicht nicht darauf angewiesen sind, dass fünf Leute unter 2:05 laufen, ja, sondern dass man dann schaut und sagt, okay, bei uns laufen die 10 besten Deutschen der vergangenen Jahre, ja, mal for free, ja, und die laufen dann da auch wirklich gegeneinander. Dann ein Jackpot-System in dem Sinne, dass man sagt, so, wir machen so ähnlich wie bei dem Bonus bei den World Marathon Majors, wir machen einen Bonus und setzen 100.000 Euro aus. Ja, das teilen sich 5 Veranstalter, das ist dann finanzierbar. Ja, und dass man dann eben auch einen Anreiz schafft für, sage ich mal, die erweiterte deutsche Spitze, dass man eben nicht nur auf einzelne Figuren schaut in der Berichterstattung, sondern dass man wirklich ein Feld da zusammenkriegt. Ja, ist aber auch ein Plädoyer an euch, Philipp, ja, an euch Läufer zu sagen, komm, wir müssen es noch mehr hinkriegen, eine Szene zu generieren, ja, dass wir mit 3-4 Top-Läuferinnen und Läufern in dem jeweiligen Rennen vertreten sind, dass da auch eine Auseinandersetzung nicht nur im internationalen, nur im internationalen Kontext, ja, sondern eben, wenn es darum geht, wer qualifiziert sich für die nächste Europameisterschaft, die nächste Weltmeisterschaft, die Olympischen Spiele. Ja, an dieser Stelle nochmal ein kleines Tränchen vergießen. An diesem Wochenende sollten die Olympischen Spiele 2020 in Tokio anfangen. Wir sind alle echt traurig. Aber wir richten unseren positiven Fokus. In einem Jahr soll an diesem Wochenende die Olympischen Spiele tatsächlich eingeläutet werden. Aber weißt du, dass man einfach so mal mit Ideen ein bisschen hausieren geht und vielleicht bringt uns ja diese Einschränkungen, die wir jetzt haben im Reiseverkehr und sowas, dazu, dass man nochmal ganz neu nachdenkt und sich wirklich mal mit Veranstaltern hinhockt und sagt, so German Road Races, ja, Müssen wir immer auf internationale Felder schauen oder gucken wir einfach mal, dass wir 5 Rennen haben, ja, die als Vorbereitung dann zum Beispiel zu einem Top-Marathon dienen?
Ja, ja, super.
Dass man, so eine Art, dass man sagt, so ein 10er, ein 15er, ein
Halbmarathon. Road Racing Cup oder irgendwie sowas in der
ja,
Art.
Ja, genau. Sowas, ja. Und ja, dass man da mal zusammen die Kräfte bündelt und dann eben aber auch Läufer zusammenkriegt, die sich nicht aus dem Weg gehen und sagen, ja, ich laufe vielleicht doch dann lieber in Wien oder in Rotterdam oder in Kopenhagen, ja, sondern die dann sagen, okay, ich stelle mich und das kann sowohl für uns als Berichterstatter, aber glaube ich auch für die Laufszene und auch für eine Auseinandersetzung eine hochspannende Angelegenheit sein.
Absolut. Sehe ich auch so. Das Problem ist meistens, das wäre jetzt noch meine Anmerkung dazu, dass tatsächlich selbst im Top-Marathon-Bereich Männer und Frauen natürlich auch in Deutschland die Decke immer noch so dünn ist, dass wenn du, sagen wir mal, jetzt nehmen wir mal einen Herbst als klassisches Beispiel, weil wir auf den Herbst zusteuern, und die, sagen wir mal, sonst prädestinierten Rennen nimmst, wo, sagen wir mal, auch deutsche Elite repräsentiert ist mit Köln, Frankfurt und Berlin. Wenn 3 Leute wollen, sage ich jetzt mal, verpflichten wollen, dann haben wir schon fast keine mehr, weil das sind halt meistens nur, sagen wir mal, das sind ja kaum 10 Leute, von denen wir da sprechen. Und dementsprechend, ja, verteilt sich leider.
Ja, aber ich hätte schon ein paar Ideen jetzt, ja. Also jetzt mal in deinem Männerbereich. Ja, Amanal Petros, Pfeiffer, Flieger, so, dann sind wir schon mal bei 3, ja? Und genau, da sind wir aber schon im Bereich
Jahr,
ganz
weißt du,
vorne,
wo die letztes Jahr gelaufen sind? Genau, wie du ja schon sagtest, letzter Herbst, ich war in Berlin gestanden an der Startlinie, Hendrik war in Köln, Amanal war später dann erst in Valencia. Wen hat man noch in Frankfurt? In Frankfurt hat man bestimmt auch noch irgendjemanden, der mir jetzt noch einfallen würde oder so. Also das ist ja das Problem, genau, man müsste mal versuchen, dass man alle an eine Linie tatsächlich bekommt und das nicht aber auch cool, die Leute, ne? Das sind natürlich aber auch die Veranstalter so, die solche Entscheidungen, wo man startet, die finden ja oft ein halbes Jahr vorher schon fast statt, weil natürlich die Veranstalter versuchen, damit sie natürlich für euch auch interessante Stories haben, neben der reinen Spitzengruppe, sage ich jetzt mal, zu gucken, wen kann man schon mal verpflichten sozusagen, dass wir schon mal auf der sicheren Seite sind. Wir haben jemanden auch als vielleicht einigermaßen bekanntes deutsches Gesicht so. Genau, aber ich bin da voll bei dir. Ich fände den Ansatz total cool. Ich fände auch so einen Ansatz wie die US-Trials cool, ehrlich gesagt, die eben immer vor den Olympischen Spielen stattfinden, wo man sagt, das kann ja von mir aus durchaus in einem Marathon eingebettet sein, in einem normalen Marathon, das muss es nicht ein extra Event deswegen sein, wo man sagt, okay, wir machen hier quasi ein Ausscheidungsrennen. Also klar, vorausgesetzt, man hat die Olympianorm, die braucht man nun mal, um international starten zu können, aber dann an dem Rennen die besten 3, die Quali haben, fände ich cool. Also ich glaube, das wäre auch super spannend und attraktiv, natürlich auch als Fernsehübertragung und für die Fans natürlich.
Ja, mein Ansatz ist ja eben auch noch zu sagen, nicht wer ist jetzt vielleicht noch eine interessante Figur aus deutscher Sicht, sondern das Rennen so zu gestalten, dass ihr als Top-Läuferinnen und Läufer aus dem DLV-Bereich da die Spitze seid.
Ah, okay,
ja. Also, verstehst du, dass nicht das Ziel ist, 205 anzustreben, das, ja, sondern zu sagen, wir sind in einem Range, sagen wir mal grob, bei den Männern zwischen 208 und 212, ja, so das anzugehen und bei den Frauen entsprechend, keine Ahnung, 223 bis 227, dass wir uns in dem Bereich mit der Spitzengruppe befinden. Ja, das wäre für mich der Ansatz.
Ja.
Weil der Unterschied, ob jetzt 207 oder 205 gelaufen wird oder 208 oder 209 oder 210, sorry, du erkennst das. Ja, am Fernsehen erkenne ich das nicht. Das ist alles, das ist alles gleich. Ja,
ja, ja. Nee, bin ich in der Sache
voll. Tut weh, wenn man schneller werden will. Wenn man schneller werden will. Ja. Aber dann kommen wir jetzt zu unserem Stargast. Ja, weil wir haben es geschafft.
Wir haben die Leute lang genug zappeln lassen. Jetzt kommt, wenn ich jetzt mal auf unsere Zeit der Aufnahme schon schaue, es wird eine Mammutfolge, so viel können wir euch schon mal versprechen, aber es kam ja auch immer wieder die Nachricht, unser Long Run ist länger als eure Folgen. In dem Fall haben wir uns jetzt Mühe gegeben, zusammen mit Wolfgang euch noch ein bisschen mehr fürs Wochenende mitzugeben. In diesem Sinne, viel Spaß beim Special mit Dr. Wolfgang Feil.
So, dann wollen wir, glaube ich, jetzt mal den Mann dazu holen, der eine Fangruppe hat, die er selbst, glaube ich, gar nicht kennt. Ja, nämlich seit einem seiner legendären Auftritte in unserem Triathlon-Camp gibt es eine WhatsApp-Fangruppe, die heißt die Feilies. Ja, und da werden nur ganz spezielle Informationen ausgetauscht. Ja, herzlich willkommen in unserer illustren Runde, Dr. Wolfgang Feil. Ja, Wolfgang, ist eine Ehre für uns natürlich, weil es nicht nur unser innerster Wunsch ist, sondern auch der Wunsch unserer Gemeinde, endlich mal fundiert und nicht nur von uns Hobbyköchen etwas über Ernährung zu erfahren.
Ja, super. Ja, die Feilis habe ich jetzt echt noch nicht gehört, dass es die
Ja,
gibt.
das habe ich mir gedacht, ja, weil wir treten auch noch nicht öffentlich auf oder mit Bannern, ja, aber das kann ja alles noch kommen, ja. Wer
Ja.
weiß, was unser Gespräch heute dazu hervorbringt, ja. Aber Hintergrund war ja einer deiner wirklich sehr informativen und legendären Vorträge. Ein Spruch wird mir immer in Erinnerung bleiben: Chili-Fresser sind auch besser drauf. Du kannst das in Schwäbisch viel besser als ich, logischerweise. Ja, aber
Ja.
eine deiner Bausteine war ja damals: Mensch, Leute, guckt doch mal wieder nach Gewürzen und nach Schafen im Essen. Das ist ein so ein Ding, was mir auch aus deinem Buch Die Fast-Formel im Kopf geblieben ist. Sich mal wieder zu besinnen, dass es so viel schöne Gewürze gibt und nicht nur Salz und Pfeffer.
Ja. Ja, bei Chili ist es halt so, das erhöht tatsächlich die Endorphinproduktion. Und deshalb wird man nicht nur besser durchblutet, sondern dem Gehirn geht es auch besser und man fühlt sich besser. Und Chili senken natürlich auch Entzündungen nach schweren Belastungen im Training oder auch im Wettkampf. Und deshalb gehört eigentlich Chili in jede Sporttasche rein. Und so meine Empfehlung ist eben so 2 Chilis regelmäßig nach jeder Mahlzeit zu schlucken. Und auch ins Trainingslager immer Chilis dabei zu haben.
Wolfgang hat es
Und
gesagt,
viele.
Trainingslager ist ein gutes
Ja.
Stichwort. Ich kenne doch auch einige Athleten, möchte ich sagen, und die will ich nicht nur in der Sportart Laufen sozusagen zu Hause wissen, die, wenn sie ins Trainingslager fahren, so ein Päckchen getrocknete Chilis, die es in jedem Gewürzregal gibt, immer prophylaktisch mal mitnehmen, weil ich denke, dass vielleicht war ja auch der ein oder andere unserer Zuhörer bei einem Vortrag von Wolfgang schon mal dabei. Vielen wird dieses Bild in Erinnerung bleiben, denke ich mal, wo Wolfgang auf der Bühne steht und schön mal so, was weiß ich, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Chilis in die Hand und die dann quasi mit einem Schluck Wasser runterschluckt. Und da sorgt er natürlich immer für ein paar verwunderte Blicke, kann man aber tatsächlich bedenkenlos machen und machen auch viele Sportler. Mich eingeschlossen. Ich nehme aber auch tatsächlich die getrocknete Variante und einfach nur runterschlucken statt zu kauen. Und das ist, glaube ich, das, was den meisten Leuten in Erinnerung geblieben ist. Vielleicht unabhängig davon, weil auch einige das per Mail oder über die sozialen Medien natürlich bisschen angefragt hatten, wie so die Verbindung von uns ist quasi. Dann habe ich gesagt, das sparen wir uns am besten für die Sendung auf, weil dann hören das alle letzten Endes. Und es ist natürlich so, dass wir zusammen jetzt schon seit 2009 da zusammenarbeiten und kooperieren. Und Ultrasports kommt ja aus meiner schwäbischen Heimat oder sagen wir mal sehr, sehr nah aus der Gegend, nämlich aus Kusterdingen. Und das ist quasi fast um die Ecke von Tübingen, kann man sagen, für die Leute, die ja nicht ganz so in der Gegend zu Hause sind. Und das ist von Sindelfingen aus ein Katzensprung. Insofern kennen Wolfgang und ich uns schon sehr, sehr lange. Und ja, ist immer schön, wenn man da auch mal wieder bei euch am Firmensitz ist. Gibt es ja auch immer hier das Team Ultrasports. Ja, wie sagt man, wie ist der offizielle Begriff? Jahrestreffen eigentlich meistens. Im Oktober gab es das immer. Und das ist auch immer wieder schön, da mal zurückzukommen.
Vielleicht mache ich noch eine Ergänzung zu den Chilis, weil wichtig ist, dass die Chilis, wenn man die schluckt, wenn es also getrocknete sind, dass man die kurz aufbricht. Weil manche haben mir gesagt, ich habe jetzt 3 Chilis geschluckt und dann sind die hinten ganz wieder rausgekommen und dann haben die fürchterlich gebrannt, also ein zweites Mal gebrannt. Und um das zu vermeiden, empfehle ich, die Chilis also aufzubrechen und dann zu schlucken. Weil dann können die Verdauungsenzyme von außen und von innen angreifen. Und der Wirkfaktor, das ist das Capsaicin, der auch die Endorphinproduktion auslöst und auch entzündungssenkend wirkt, der kann dann richtig verdaut und vom Körper aufgenommen werden. Und sonst, wenn man eine Chili ganz schluckt, ja, die getrockneten sind recht hart in der Schale, dann kann der Körper diese wertvollen Inhaltsstoffe nicht aufnehmen. Und dann kommt die Chili tatsächlich hinten wieder raus.
Ja, sehr wichtiger Hinweis nochmal, nach dem Motto, ja, so bitte zu Hause anwenden, ja, und nicht die falsche Anwendung, logischerweise, ja. Wolfgang, sag mir noch was anderes, weil wir sind ja hier in der Laufgemeinde unterwegs. Wie sind deine läuferischen Fähigkeiten? Wie ist dein Trainingsplan? Was hast du in den letzten Wochen gemacht?
Ja gut, ich muss sagen, ich habe, nachdem ich die 3-Stunden-Marathon-Grenze vor 12 Jahren geschafft habe, habe ich dann nicht mehr auf Marathon trainiert. Das hat mir dann gereicht, weil ich dachte, das ist jetzt so mein Ziel gewesen. Und ich laufe aber schon immer von Tübingen nach Kusterdingen morgens, das heißt so mindestens 4-mal pro Woche eine Stunde. Mache dann zusätzlich 2-mal ein Tabata-Training bei uns hier in Ultrasports, was dann nur 4 Minuten geht, aber dann halt auf höchster Intensität. Und mache noch ein paar Dehnübungen, ein paar Dehneinheiten extra. Also ich versuche, richtig fit zu bleiben. Ich habe auch das Gefühl, dass ich in den letzten 12 Jahren kaum irgendwie schlechter geworden bin. Aber ich habe keinen Wettkampf mehr gemacht, deshalb kann ich es jetzt so nicht richtig nachprüfen. Aber es lohnt sich, fit zu bleiben.
Hast du nicht auch...
Noch mal die Tabata-Training nicht genau kennen, genau. Philipp, ist ein hochintensives Intervalltraining mit einer kurzen Taktung. Geht wirklich nur dann über 4 Minuten. Tabata ist ein japanischer Fitness- und Leistungsexperte gewesen, der das initiiert hat, aber inzwischen ist ja das als High-Intensity-Interval-Training doch durchaus schon auch in den Fitnessstudios angekommen. Ja.
Ich bin nicht ganz sicher, aber Wolfgang, hast du nicht auch diverse Triathlon-Ambitionen zumindest auch schon gehabt oder sogar gemacht? Weil da habt ihr wahrscheinlich eure Schnittmenge. Ralf ist ja nicht nur läuferisch unterwegs, der ist vielseitig unterwegs als ich. Bei mir fehlen da gewisse Skills, vor allem im Wasser, die Ralf natürlich sich angeeignet hat. Aber ich glaube, du hast das auch, ich weiß nicht wie weit, ob es ein olympischer war oder länger sogar.
Ja, einen olympischen und einen Jedermann-Triathlon habe ich schon gemacht. Okay, okay. Aber da geht es mir auch so, ich komme dann immer, oder damals bin ich noch, als ich da mitgemacht habe, bin ich dann immer so bei den letzten 5 aus dem Wasser gekommen. Da geht es mir so wie dir, Philipp. Aber das ist dann eigentlich auch schön, weil dann auf dem Rad und beim Laufen bin ich ja recht stark für mein Alter noch. Und dann kann man von hinten praktisch...
Das Feld aufrollen.
Hunderte Leute überholen. Das macht richtig Spaß. Also ja, wenn man Spaß haben will im Wettkampf, beim Triathlon, dann ist es gut, als Letzter aus dem Wasser rauszusteigen und dann von hinten einen nach dem anderen zu packen.
Ja, aber vor allen Dingen hast du ja auch als Berater, gerade was Ernährungsfragen angeht, mit Daniel Unger, dem früheren Weltmeister, zusammengearbeitet. Ja, das sind so die Schnittmengen, die wir hatten, weil das ja genau. Auch wirklich eine hochintensive Geschichte war vor den Olympischen Spielen, glaube ich. 2008 in Peking war das, ne?
Ja, ich habe auch Jan Frodeno 8 Jahre lang in der Nährstoffsteuerung gehabt und diese 2 Top-Athleten, auch die ganzen Frauen, die ganze Frauenelite, die bei Olympia immer war, die habe ich alle mitbetreut und das war schon wichtig auch zu sehen, mit diesen Athleten diese neuen Möglichkeiten der Leistungssteigerung umzusetzen. Ich sage jetzt nur 2 Stichworte, da gehen wir vielleicht nachher noch drauf ein. Man kann heute über eine gezielte Ernährungssteuerung und über Nährstoffsteuerung Mitochondrien vermehren, verdoppeln in der Muskelzelle. Und das macht natürlich für einen Athleten praktisch richtig viel aus. Ich habe dann schon immer damals gesagt, das ist ein Game Changer. Wer das mitochondriale System beherrscht, ja, der ist den anderen überlegen. Und da kann man mit Ernährung sehr viel machen. Es ging dann auch in dieser Weltspitze immer darum, wie kann ich meine Hitzeverträglichkeit verbessern. Und das habe ich inzwischen in dem Buch auch dann in meinem Fastbuch kurz aufgerissen erwähnt. Wir haben dann immer mit Taurin gearbeitet. Das ist jetzt auch praktisch ein Insider, den ich so in der Tiefe noch nicht behandelt habe. Taurin erhöht die Hitzeverträglichkeit und immer wenn wir Temperaturen über 25 Grad erwartet hatten, habe ich immer meinen Athleten empfohlen, nimmt 6 Gramm Taurin. Und das ist eine Aminosäure, die erstens auch für die Leistungsverbesserung steht, aber auch zusätzlich die die Hitze verträglicher macht und noch die Muskulatur vor Entzündungen schützt. Also das ist, das würde ich bei allen Hitzewettkämpfen empfehlen, so eine Stunde vorher 6 Gramm von dem Taurin zu nehmen und vielleicht auch gerade bei der Langdistanz nochmals unterwegs auch 2x3 Gramm.
Ja, das sind schon so wirklich ganz praktische Hinweise, die man ja immer wieder bekommt, wenn man deine Artikel liest oder deine Vorträge hört. Ich bin jetzt gerade in der Corona-Krise dann nochmal bei dir auf der Homepage vorbeigeschneist, weil es da natürlich viel um Immunsystem ging. Ja, vielleicht fangen wir da mal an, bevor wir zu den Mitochondrien kommen.
Ja.
Weil das Immunsystem ja logischerweise nicht nur in der Belastung mit Virus Anfällen zu tun hat, sondern im Sport ja insgesamt eine extrem wichtige Rolle spielt, aber da eben der Kontext so groß ist. Ja, wenn man Leistungssport betreibt und dann noch eine hohe Viruslast erwartet, dann ist es ja umso wichtiger, dass das Immunsystem top ausgebildet ist. Was sind die Schlüssel?
Ja, also ein Schlüsselsatz ist, das Gebot der Stunde in der Corona-Krise und im Sport generell ist immer die Immunsteigerung. Und eine Basis ist, dass jeder Athlet schauen sollte, dass sein Vitamin-D-Spiegel hoch ist. Vitamin-D-Spiegel sollte mindestens bei 50 Mikrogramm pro Liter sein, weil dann einfach Entzündungsreaktionen schneller ausgeschaltet werden, gleichzeitig das Immunsystem nach oben gefahren wird. Und früher hat man immer gemeint, man kann es auch heute noch öfters nachlesen in manchen Berichten, dass nach dem Training es ein sogenanntes Open Window gibt fürs Immunsystem. Dass also nach dem Training, besonders wenn das Training hart war, das Immunsystem eine Delle hat. Das stimmt also nicht mehr. Man hat inzwischen festgestellt, das Immunsystem auch nach dem harten Training ist nicht schwächer. Es hat sich dann verlagert in Richtung Schleimhäute im Bereich Hals, Nasen, Rachenraum. Und da haben dann viele Athleten immer gemeint, sie sind anfälliger. Aber das Immunsystem ist auch nach einer harten Einheit hochgefahren. Und zwar an die Stellen, die stark durchblutet sind. Und deshalb braucht man sich als Sportler gar nicht mehr so die Sorge machen, dass das Immunsystem nach harter Einheit schlechter dasteht. Wichtig ist aber dennoch, dass man vorher weiß, dass der Vitamin-D-Spiegel im Lot ist. Und ich habe also meinen Athleten immer gesagt, das ganze Jahr hindurch 6000 internationale Einheiten Vitamin-D ist einfach Pflicht, um auf so einen hohen Vitamin-D-Spiegel, der darf dann auch bei 60 oder 70 sein, zu kommen. Und was auch wichtig ist, mit Zink gut versorgt zu sein. Und deshalb habe ich auch bei den Ultrasportprodukten immer, jetzt zum Beispiel bei dem Regenerationsdrink Level X, habe ich immer Zink dabei, auch Vitamin D, um immer so eine basale Menge an Immunbausteinen zu haben. Und nach dem Training ist es immer auch wichtig, Entzündungsreaktionen im Körper zu senken. Also wenn ich nach vorne kommen will, wenn ich Leistung ausbauen will, dann brauche ich das Training auch zwischendurch an der Grenze. An der Grenze bedeutet, dass mein Muskel immer einen Entzündungsreiz abbekommt. Und dann ist es wichtig, nach dem Training, besonders also nach dem Training, hochdosiert Gewürze zu nehmen. Und wenn mich jemand fragt, ja, wann sind denn jetzt die Gewürze wichtig? Natürlich sage ich dann immer so eine Basismenge immer über den Tag. Aber die wichtigste Gewürzaufnahme ist immer nach dem Training. Nach dem Training so ein Quark mit Ingwer, Kurkuma, Zimt, bisschen Pfeffer und Chili, bisschen Leinöl noch rein. Das wäre praktisch so eine Basisempfehlung, die immer gut ist. Und dann haben wir beim Immunsystem dann praktisch immer über die Gewürze schon gesteuert. Schnell so ein Molkeneiweißtrink, wie das Level X mit Zink und Selen aufgenommen. Und dann bleibt der Sportler immer im Lot.
Zum Vitamin
D. Philipp, du hast mitgeschrieben, ja?
Ja, ich für mich ist das natürlich nicht ganz neu. Ich bin ja da schon lange bei Wolfgang dabei. Der Gewürzquark ist natürlich einer der Basics, der ja auch in den Büchern mit vorkommt. Was zu Vitamin D vielleicht noch interessant ist, kann ich zu 100% bestätigen, weil ich inzwischen auch seit, ich würde mal sagen, 3-4 Jahren auch ganzjährig sozusagen Vitamin D substituiere. Das hat eigentlich zwei Gründe und zwei Effekte, die mir bislang als Athlet sehr positiv aufgefallen sind. Effekt Nummer 1, ich bin sehr selten krank. Also wirklich, das ist eine Ausnahme, wenn ich ein- oder zweimal im Jahr wirklich mal irgendwie einen leichten Schnupfen habe, dann fällt es mir schon auf. Das heißt, glaube ich, schon viel. Und das ist natürlich, was Wolfgang ja schon angesprochen hat, sicherlich aufs Vitamin D auch zurückzuführen. Und der zweite positive Effekt für mich ist tatsächlich, ich hatte in der Vergangenheit, gut, das liegt jetzt vielleicht schon ein bisschen länger zurück, so vielleicht 5, 6, 7 Jahre, doch hin und wieder auch mal Problemchen mit, sagen wir mal, Stressfrakturen, also Haarrissen in Knochen als Überlastungsreaktion auf hartes Training. Seit ich regelmäßig Vitamin D einnehme, überhaupt nicht mehr. Habe ich nie mehr irgendein Problem gehabt. Und das liegt auch daran, dass Vitamin D wichtig ist für die Kalziummineralisierung im Knochen. Und es war schön, wenn man sonst natürlich schaut, dass man sich kalziumreich ernährt, aber wenn natürlich der Vitamin-D-Spiegel nicht ausreichend hoch ist, dann wird das nicht in den Knochen, soweit ich informiert bin, Wolfgang darf mich gerne korrigieren, nicht entsprechend verbaut. Und das ist bei mir, seit ich Vitamin-D regelmäßig nehme, ich glaube, ich bin nicht ganz bei den 6000 Einheiten, ich glaube, ich nehme regelmäßig die 4000er, muss ich mal gucken, nochmal später, ja. Aber... Hab da eben
4000 habe ich früher empfohlen.
Genau, diese ja, da bin ich, lerne ich heute auch noch was.
Genau, du warst das letzte Mal im September bei
genau,
mir.
Genau, genau.
Und deshalb, da hatten wir noch mit den 4000ern gearbeitet.
Richtig.
Beim Vitamin D ist vielleicht ein Thema auch spannend. Wir kombinieren inzwischen im Spitzensport Vitamin D mit dem Spurenelement Bor. Hm. Weil wir gesehen haben, es gibt sogenannte Non-Responder beim Vitamin D. Da kann man denen 10.000 internationale Einheiten Vitamin D jeden Tag reingeben. Aber der Vitamin D-Spiegel kommt kaum auf die 40. Und das sind diese Non-Responder. Und da haben wir gesehen, wenn wir dann mit dem Spurenelement Bor, was ja auch den Knochenstoffwechsel stabilisiert, auch entzündungssenkend wirkt, wenn wir da mit Bor arbeiten, Größenordnung 10 Milligramm, dann bekommen wir schneller den erwünschten Vitamin-D-Spiegelanstieg. Und aus Studien wissen wir, mit einer guten Borversorgung pinkelt der Sportler weniger Magnesium raus. Und das ist wichtig, weil Magnesium bleibt dann im Körper besser drin. Wenn wir überlegen, wofür braucht man Magnesium für die Regeneration, gleichzeitig aber auch für den Knochenstoffwechsel. Und deshalb ist es so wichtig, mit Bor, an das Bor zu denken. Ich habe das in den früheren Büchern immer auch geschrieben, borreich sind Nüsse, aber wir kommen auf die 10 Milligramm über Nüsse kaum hin. Und das war auch ein Grund, warum ich bei Ultrasports einige Produkte jetzt mit Bor angereichert habe. Die Algengreens oder die Greens heißen die ja, oder auch das Kolatin. In diese beiden Produkte enthalten jetzt das Spurenelement Bor.
Vitamin D wird ja durchaus vom Körper selbst halt auch gebildet, nämlich bei Sonneneinstrahlung auf die nackte Haut. Dann gibt es immer die Einschränkungen ohne Sonnenschutzcreme. Dann wird es natürlich schon so ein bisschen kritisch, weil dann kippt es ja, weil ich mich jetzt auch im Sommer in Deutschland im Prinzip ja ausreichend durch Sonnenstrahlen mit Vitamin D versorgen könnte. Aber dann sitze ich halt da ohne Sonnenschutz. Das macht dann auf der anderen Seite nicht wieder so richtig Sinn. Sind wir da als blasse Mitteleuropäer, also wenn ich euch so anschaue, ihr seid gar nicht so blass, als blasse Mitteleuropäer, aber im Prinzip, was den Ort halt unseres Lebensmittelpunktes angeht, benachteiligt gegenüber Südeuropäern zum Beispiel?
Also das ist spannend, weil man hätte jetzt eigentlich gedacht, die Südeuropäer haben höhere Vitamin-D-Spiegel. Und das ist es gerade nicht. Die Spanier und Italiener haben deutlich niedere Vitamin-D-Spiegel als die Deutschen. Und dann ist die Frage, warum ist das so? Und das hängt damit zusammen, dass die ja gar nicht mehr rausgehen. Tagsüber in der Mittagssonne machen die ihr Siesta und gehen dann abends so um 18 Uhr, 19 Uhr wieder raus. Und der zweite Grund ist, dass die Südeuropäer schon einen dunkleren Hautteint haben. Und dann kann über die Haut weniger Vitamin D produziert werden. Also die höchste Vitamin D-Produktion haben die Engländer und Schweden, die von Hause aus blasser sind. Und deshalb ist es schon wichtig, wenn man, wir können hier innerhalb, auch das ist eine schöne Formel oder so als Bild, wenn wir jetzt rausgehen in der Mittagssonne und es scheint dann richtig im Sommer die Sonne, dann reichen 10 Minuten aus, dann produziert der Körper 20.000 internationale Einheiten. bei 30% Hautoberfläche. Das heißt, wenn ich 10 Minuten in der prallen Sonne liege, reicht es aus. Und dann kann ich mein T-Shirt wieder oder einen Pulli oder irgendwas drüber ziehen oder aus der Sonne rausgehen. Und der Körper hört aber dann auf, nach den 20.000 internationalen Einheiten schaltet er die Vitamin-D-Produktion selber ab. Der kann sich schon selber schützen. Und wenn man diese 20.000 körpereigene maximale Bildungsrate am Tag betrachtet, dann sieht man, wenn ich jetzt täglich 6.000 internationale Einheiten empfehle, dann liegt das alles in dem richtigen Bereich, wo was geht, wo auch physiologisch dann Effekte da sind. Und wenn ich dann noch zusätzlich ein bisschen draußen bin, dann komme ich auf richtige gute Werte. Also es gibt auch dann Studien, die haben jetzt gezeigt, selbst wenn man 10.000 internationale Einheiten jeden Tag nehmen würde, nach 6 Monaten sind die Werte auch so bei 80 oder 90, also keine Überlastung. Weil häufig wird ja auch, oder manche Mediziner sagen, ja, da ist die Niere gefährdet, das ist also nicht wahr.
Ja, aber ich sehe ja Philipp im Trainingslager auch sehr gerne mit freiem Oberkörper rumlaufen. Ja. Würdest du sagen, ja, macht das ruhig, macht, keine Ahnung, das Einlaufen im Trainingslager, das ja dann oft doch irgendwo stattfindet, wo in der Regel besseres Wetter ist, mit freiem Oberkörper, um genau solche Sachen zu unterstützen?
Genau, das ist super. In dem Moment produziert er 20.000 internationale Einheiten Vitamin D. An dem Tag braucht er dann auch nichts, keine zusätzliche Vitamin D-Zufuhr nehmen, weil der Körper ist abgesättigt. Und was wir halt jetzt neben dem Bohr sehen, ist, dass wenn jetzt der Philipp zum Beispiel ins Trainingslager geht und jeden Tag 20.000 produziert, dann geht sein Vitamin D-Spiegel schon hoch. Dann empfehle ich aber auch Vitamin K2 aufzunehmen. K2 ist natürlicherweise drin in fermentierten Lebensmitteln. Das hat man früher öfters gegessen. Wir haben also zu Hause auch noch so einen fermentierten Topf oder so einen Fermentationstopf, wo wir Gemüse immer einmachen im Winter. Und diese fermentierten Gemüselebensmittel, die enthalten viel Vitamin K2. Und das K2 sorgt dafür, dass das erhöhte Kalzium, was durch die Vitamin D Zufuhr oder durch den Lauf, wenn der Philipp sich warm läuft mit freiem Oberkörper, dass das anflutende Kalzium dann auch in die Knochen transportiert wird. Und dann haben wir praktisch das Kalzium dort hingebracht, wo es erwünscht ist. Wenn zu viel Kalzium anflutet und wenn man mit Vitamin K2 nicht gut versorgt ist, dann besteht die Gefahr, dass es in den Blutgefäßen abgelagert wird. Und das ist dann nicht gewünscht, weil dann kann es sein, dass die Blutgefäße starrer werden. Und deshalb also bei jeder hochdosierten Vitamin D-Kur empfehle ich K2 zusätzlich aufzunehmen. Oder eben speziell fermentierte Lebensmittel zu kaufen oder zu machen.
Philipp, hilf mir nochmal eben, dieses milchartige Getränk, was in Kenia viel getrunken wird, das ist ein fermentierte Milch, ne?
Das glaube ich aber meinst, auch meinst du den Chai?
Schwierig für mitteleuropäische Zungen, ja genau.
Ja genau, das ist so ein, ich sag mal, Tee mit Milchmischung und vor allem auch sehr viel Zucker in erster Linie. Das ist so das Energiegetränk, sag ich mal, der Kenianer, die das entweder vor oder nach dem Training zu sich nehmen. Bin ich nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist eine bestimmte Teesorte, die mit sehr viel dann Milch vor allem, glaube ich, aufgegossen wird, soweit ich das weiß,
ja. Ja, das hat kein K2 drin.
Aber weil wir vorhin ja
was habe ich über fermentierte Milch gelesen? Ich muss da nochmal nachgehen, ja.
Ja. Weil wir vorher ja schon ganz kurz das Thema Mitochondrien angerissen hatten, worauf wir unbedingt noch eingehen sollten und wenn wir die Zeit haben, natürlich auch vielleicht noch aufs intermittierende Fasten, aber zu den Mitochondrien, für die Leute, die in Biologie schon ein bisschen länger zurückliegt, ne? Kraftwerke der Zellen, da habe ich mir nochmal notiert. Also, was Wolfgang vorher sagte, das ist natürlich, es geht da um die Steigerung oder so, wie soll ich sagen, die Heranzüchtung oder Mehrproduktion von Mitochondrien in der Muskelzelle, damit die halt effektiver arbeiten können. Und ich würde sagen, Wolfgang, wenn du möchtest, dann darfst du das jetzt so in deinen Worten nochmal kurz den Leuten erklären, wie man das hinbekommt, sage ich mal. Und davon muss man vielleicht auch ausgehen, dass die meisten unserer Zuhörer sicherlich auch sportlich aktiv sind, vielleicht jetzt nicht Profisport aktiv sind, aber sportlich aktiv sind, die aber wahrscheinlich auch noch einen Alltag neben dem Sport haben, vor allem sowohl wahrscheinlich was Beruf und Familie anbelangt. Wie kann man denn das auf eine, sagen wir mal, praktische Art und Weise in den Alltag integrieren?
Ja, also für alle, die diese Hochregulierung der Kraftwerke der Mitochondrien spüren wollen, das bedeutet eine höhere Leistungsfähigkeit. Innerhalb von 4 Wochen können wir 5% da dazu gewinnen. Wenn jemand sagt, ja, ich bin nicht so der Leistungstyp, mehr Mitochondrien heißt Langlebigkeit, starkes Immunsystem, höhere Vitalität. Und das heißt, diese mitochondriale Medizin betrifft eigentlich alle, die ein bisschen mehr vom Leben haben wollen. Und ich verweise auf meinen Mitochondrienkurs. Der ist kostenlos. Der geht 7 Tage lang. Jeden Tag bekommt man ein Mail von mir. Das ist praktisch so das Thema Mitochondrien in Portionen eingeteilt, sodass man das gleich besser umsetzen kann. Da könnt ihr ja dann den Zugangslink noch setzen. Und ich würde es praktisch jetzt mal zusammengefasst sehen. Ein wichtiger Aspekt der Hochregulierung der Mitochondrien, die werden größer, die werden mehr, die haben mehr Enzymkapazitäten, ist, dass die Mitochondrien-Neubildung keine Kohlenhydrate mag. Und deshalb empfehlen wir nach harten Trainingsbelastungen nur Gemüse, Salat, Olivenöl, einen fetten Quark, Eiweiß zu essen. Also wir essen uns schon satt mit 2 Hände voll Nüsse, aber wir lassen die Nudeln, das Brot und die Kartoffeln, den Reis, also die Beilagen weg. Und dann gehen wir im sogenannten Low-Modus, also niedrige Kohlenhydrat, mit einem niedrigen Kohlenhydratstatus ins Bett. Da hat man keinen Hunger, aber der Körper sagt dann, hey, wo sind denn meine Nudeln geblieben? Wo ist mein Brot? Und der Körper sagt, okay, die gibt's halt jetzt wohl nicht. Und dann muss er neue Mitochondrien bilden, weil er muss Fett verbrennen. Und die Fettverbrennung findet in den Mitochondrien statt. Und wenn ich jetzt morgens noch eins draufsetze, dann laufe ich vor dem Frühstück, mache ich noch eine nüchtern Trainingseinheit, also aus dem Low-Zustand, aus dem niedrigen Kohlenhydratstatus. Und wenn es nur 30 Minuten sind und dann sagt der Körper, hey, der spinnt jetzt, ja, ich bin doch leer und jetzt will er nochmals laufen gehen. Und das ist eben der entscheidende zweite Impuls, um dem Körper zu sagen, hey, muss halt mehr Mitochondrien bilden. Und das habe ich dann in dem Kurs, zeige ich das auf, wie das geht insgesamt und wie man auch mit Nährstoffen, das ist dann auch was ganz Spannendes, weil jetzt zum Beispiel habe ich auch viele in meinem Bekanntenkreis, auch hier bei Ultrasports arbeiten viele Mädels. Auch meine Frau, die ist jetzt auch so 60 und die sagt, ja du, ich will doch nicht abends trainieren und dann mit einem Low ins Bett gehen und morgen schon wieder aufstehen, ja, das ist was für Jüngere. Und dann haben wir einen Mitochondrien-Kurs Light praktisch in der Entwicklung, wo es darum geht, wie geht es auch, wenn man jetzt nicht Bestzeit erreichen will. Und da haben wir von der Literatur sehen wir, wir können über bestimmte Nährstoffe diesen Mitochondrienbildungsweg genauso ansteuern wie durchs Training. Das heißt, wenn man jetzt keine Zeit hat fürs Training, muss man nur die richtigen mitochondrialen Nährstoffe nehmen. Die haben den gleichen Effekt wie das Training. Und das ist dann spannend, weil dann kommt man in einen gesunden Wellness-Sport. Wenn man sagt, ja, ich trainiere so 2-3 Mal in der Woche und wenn ich dann abends noch meine Mitochondrien-Nährstoffe nehme, dann ist es wie ein weiteres Training. Und das wird alles in dem Kurs aufgezeigt. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und das Thema mitochondriale Medizin, da geht es eben um Immunsystem. Wer gute Mitochondrien hat, hat starkes Immunsystem und lebt einfach länger.
Wer jetzt vielleicht nicht richtig zugehört hat im ersten Schritt, gibt es ja gerne dann die Leute, die sagen, was, ich kann jetzt heute Abend kein Brot essen oder was. Es geht nicht darum, das wird ja gerne mal dann so in den Raum gestellt, Kalorien einzusparen nach so einer Trainingseinheit, sondern die Kalorien, die du sonst auch essen würdest, anders zu verteilen. In dem Fall einfach die Kohlenhydrate wegzulassen und das auf Proteine und gesunde Fette umzubauen, sozusagen die Mahlzeit. Und wie Wolfgang schon sagt, es geht ja nicht darum, hungrig ins Bett zu gehen, das soll man nicht machen. Man kann natürlich Nüsse und alles Mögliche und vielleicht auch Fisch Schokolade, oder Käse oder was auch Schokolade. Immer essen. Das gibt es ja gerne mal. Und die Einheit am nächsten Morgen, wer das sich mal geben möchte, ist ja dann in der Regel auch eine lockere. Also als praktisches Beispiel bei mir wäre das jetzt so, dass man am Abend zum Beispiel eine wie auch immer geartete intensivere Trainingseinheit hat. Oder man kann das natürlich auch morgens machen. Jetzt vielleicht im Sommer eher morgens eine intensivere Trainingseinheit. Danach eben die Kohlenhydratspeicher nicht auffüllt und bei mir zum Beispiel auch am Abend oder so dann nochmal eine lockere Runde auslaufen gehen kann. Und das natürlich genau diesen Effekt dann hervorruft. Du schon mal ausprobiert, Ralf?
Ich habe das in der Konsequenz noch nicht ausprobiert, tatsächlich, aber es ist jetzt nicht so weit entfernt von dem, was ich sowieso esse, weil mir vor allen Dingen die Eiweißversorgung nach dem Training immer extrem wichtig ist, weil ist ja klar, wenn ich Strukturen zerstöre in meinem Körper, muss ich ja Nährstoffe bereit haben oder bereitstellen durchs Essen, die die zerstörten Strukturen wieder aufbauen können. Und da sind eben Aminosäuren und Eiweiße extrem wichtig, logischerweise. Sagen wir mal, Nüsse und auch dunkle Schokolade sind mir sehr nah.
Ja, dunkle Schokolade. Ja, die gibt es bei mir auch immer auf Vorrat im Kühlschrank auf jeden Fall. Das kann auch, wer jetzt auch noch überlegt, dunkle Schokolade, warum, wieso, also die haben natürlich gesunde Inhaltsstoffe, das sowieso, aber wie man ja leicht rechnen kann, wenn eine Tafel Schokolade 70% Kakao enthält oder 80% Kakao oder noch mehr Kakao, dann kann ja nicht so viel Zucker auch drin sein. Insofern ist das was man bedenkenlos als, wie soll ich sagen, Nachtisch oder zum Naschen verwenden kann auf jeden Fall.
Du hast vorher noch gesagt, mit dem Intermittent Fasting. Das sollten wir heute auch noch kurz ansprechen. Gerne. Diese Strategie. Intermittent Fasting 16:8 Strategie heißt, ich lasse einfach mal eine Mahlzeit weg. Bei mir geht es gut, ich lasse fünfmal in der Woche in der Regel, also vormittags immer das Frühstück weg. Ich stehe dann auf, trinke einen Tee oder einen Kaffee und ein Glas Wasser. Und dann gehe ich zu Ultrasport in mein Büro, um dort gewisse Sachen zu erarbeiten und trinke halt morgens nur Wasser. Und dann esse ich erst wieder mittags um 12 oder 1. Und wenn ich abends das letzte Mal so gegen 20 Uhr gegessen habe, dann habe ich also 16 Stunden lang keine feste Mahlzeit aufgenommen. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich jetzt morgens das Frühstück weglasse? Sobald der Körper mehr als 12 Stunden Nahrungskarenz hat, also nichts Festes zum Beißen bekommt, dann schaltet das Immunsystem hoch. Und das Immunsystem, wenn es hochfährt, dann erkennt es funktionslose Zellen, Krebszellen, die irgendwo liegen, die das Immunsystem vorher nicht gefunden hat. Das Immunsystem baut dann auch Zellen ab, die vielleicht im Gelenkbereich oder im Bindegewebebereich nicht mehr 100% funktionieren und ersetzt es mit neuen. Und das heißt, es ist wie so ein Recyclingprozess. Da gab es auch schon einen Nobelpreis, man nennt es Autophagie. Und dieses 16:8 Muster sollten Sportler immer spielen, so mindestens zweimal pro Woche, weil es einfach dann immer wie eine Runderneuerung ist. Also der Körper wird stärker, wenn er nichts isst. Und dann habe ich halt an dem Tag, wo man ihn dann mit dem Fasting gemacht hat, zwei Mahlzeiten, wo man dann wieder mehr isst. Also insgesamt braucht man nicht weniger essen, aber es ist wichtig, die Ernährungspause zu lernen, weil der Körper lernt dann auch Fett zu verbrennen. Das fährt alle Systeme nach oben.
Also das kann ich besonders gut, indem ich einfach wahnsinnig lange schlafe und erst zum Mittagessen aufstehe. Aber das funktioniert ja im Prinzip auch, dass man einfach sagt, okay, ich gehe einfach mal, keine Ahnung, am Wochenende oder wenn ich einfach die Zeit habe, sehr früh ins Bett und schlafe wirklich mal 10 Stunden und warte dann einfach nochmal 2 Stunden, bevor ich wirklich was esse, damit ich halt in diesen zeitlichen Korridor gelange, richtig?
Ja, super, ja. Und das ist am Anfang hat man immer das Gefühl, ich habe jetzt Hunger. Aber also wenn man dann jetzt die Strategie morgens macht, dann kann schon sein, dass um 10 Uhr oder 11 Uhr man immer auf die Uhr guckt, wann ist es endlich mittags. Aber wenn man dann da nochmals 2 Gläser Wasser trinkt, dann kann man das in der Anfangsphase ganz gut hinbekommen. Und jeder, der in diese Strategie reingekommen ist, also es braucht schon am Anfang etwas eine Überwindung, weil der Körper muss ja lernen, mehr Fett zu verbrennen in der Phase, wo keine Mahlzeit aufgenommen wird. Der wird merken, in der Phase, wo man nichts isst, ist man hochproduktiv. Also auch das Gehirn ist richtig konzentriert. Deshalb erarbeite ich immer neue Strategien oder wenn ich an einem Buch bin, gucke ich immer, dass ich das morgens wegbekomme.
Ist ja im Prinzip so eine ganz, ganz alte, archaische Anpassung des Körpers, ne? Weil wenn unsere Vorfahren sehr lange nichts zu essen gekriegt haben, dann mussten die ja besonders fit im Kopf und auch agil sein, um bei der Jagd erfolgreich zu sein, um wieder was zu essen zu bekommen. Also das sind so die ganz alten Muster, die da immer noch in unserem Hirn angelegt sind. Ja,
ja, genau.
Es ist einfach eine Gewohnheitssache tatsächlich. Also ich erinnere mich auch dran, wenn man das die ersten Male gemacht hat, natürlich ist der Körper ja gewohnt, dass man dann irgendwie in absehbarer Zeit die nächste Mahlzeit zu sich nehmen kann. Und ich konnte mich gerade sehr gut in das Bild versetzen, was Wolfgang dargestellt hat, dass man dann doch mal auf die Uhr schaut, wäre jetzt nicht langsam schon an der Zeit, dass man was essen kann. Aber das ist eine Gewohnheitssache. Also bei mir war es so, würde ich jetzt mal sagen, gefühlt schon nach einer Woche, wenn man das 5, 6, 7 Tage mal irgendwie mal praktiziert hat, die müssen ja auch nicht am Stück zwangsläufig sein, aber in einer einigermaßen Regelmäßigkeit, dann passt man sich da schon ein bisschen an, beziehungsweise ja, es fühlt sich normaler einfach an oder gewohnter letzten Endes für den Körper. Und ja, kenne ich tatsächlich auch tatsächlich einige Leute, die das eben machen, die halt zum Beispiel, bevor sie in die Arbeit, wie du gesagt hast, bevor sie in die Arbeit fahren, halt vielleicht nur einen Kaffee trinken und dann erstmal im Büro sich in die Arbeit stürzen und dann halt vielleicht ein etwas früheres Mittagessen oder halt Punkt 12 ein Mittagessen, wie auch immer, zu sich nehmen und dann, genau, bis zum Abend das dann durchziehen.
Ein beliebtes Thema bei allen Ausdauersportlern und vor allen Dingen bei Läufern ist ja Nüchterntraining. Wenn man jetzt in so einem intermittierenden Fasten drin ist, dann könnte das ja auch in so einem Nüchterntraining münden, aber eben auch Nüchterntraining als wirklich angewandtes Trainingsmittel im Zuge einer Periodisierung. Wolfgang, was würdest du sagen, sinnvoll oder nicht sinnvoll oder ab wann sinnvoll?
Also, es wird häufig gesagt, das stresst den Körper. Also häufig. Manche, die mit Spitzensportlern nicht gearbeitet haben, die sagen immer, das ist Stress für den Körper und nüchtern zu trainieren. Aber der Körper passt sich an. Jeder, also auch Hobbysportler, bekommen mit solchen Strategien, mit Intermittent Fasting, mit den Mitochondrien-Strategien, bekommen einfach mehr Mitochondrien in die Muskelzelle. Der Muskel kann dann mehr arbeiten, verbrennt mehr Fett und das sind die richtigen Anpassungen. Ich sage immer, ohne Anstrengung keine Anpassung. Und so ist es mit dem Essen auch. Wer immer seine volle Nudel- und Brotmahlzeiten vor und nach dem Training zu sich nimmt, der hat einfach nicht die großen Anpassungserscheinungen durch das Training.
Wobei wir dann schon unterscheiden zwischen intensivem Training und eher entspanntem Training, ne?
Genau, also deshalb habe ich auch in meinem Buch geschrieben, dass jedes intensive Training muss immer aus vollen Speichern sein. Das heißt, wir wechseln auch, wir periodisieren die Ernährung, weil wir gesehen haben, wenn intensives Training nur aus halb vollen Speichern gemacht wird, dann ist die Leistung bei dem intensiven Training zu gering. Und dann stagniert der Sportler auch. Und deshalb also, man macht Low-Einheiten, um dann so GA1-Einheiten, also so Regenerationseinheiten hinzubekommen. aber Tempoeinheiten immer aus vollem Speicher. Und interessant ist auch, dass man Tabata-Einheiten auch aus dem leeren Speicher machen kann. Diese kurzen 4 Minuten Intensitätsspritzen.
Ah, das ist für mich auch neu, ja. Aber das dann begrenzt auf, was würdest du sagen, für eine Zeitspanne? Weil, sagen wir mal, bei intensivem Intervalltraining, also wenn das ja über eine längere Dauer geht, ist das ja komplett kontraindiziert.
Genau, dann ist es ein intensives Training. Ich habe jetzt das klassische Tabata-Protokoll gemeint. Das geht ja nur 4 Minuten lang. 8 mal 20 Sekunden Hochbelastung, die Hebelauf zum Beispiel, und immer 10 Sekunden Pause zwischen diesen 20 Sekunden Belastungen. Und dieses 4-minütige Tabata-Training, das geht also aus dem leeren Speicher.
Okay, das ist ja noch im Rahmen des Zähneputzens, ja? Also 4 Minuten Zähneputzen, genau. Da kann ich das ja in der Zeit unterbringen.
Ja. Wird auch am Firmensitz von Ultrasports gerne in der Mittagspause gemacht. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber als ich mal da war, gab es dann auch mittags den Ausruf Tabata, und dann haben sich da die Mitarbeiter getroffen auf dem Flur und dann ging es hier los. Also das ist gelebte Firmenkultur, sag ich mal.
Gibt es jeden Tag 12.25 Uhr. Wenn du mich anrufst um 12.22 Uhr, gehe ich nicht ans Telefon, weil ich weiß, ich verpasse dann das Tabata.
Sehr schön. Ich hatte noch eine Nachfrage, und zwar bei den fermentierten Lebensmitteln, die ja tatsächlich so ein bisschen verloren gegangen sind, weil, sagen wir mal so, unsere Großeltern, da war das ja vollkommen normal, dass man Dinge eingelegt hat, die man im Zweifel dann im Winter gegessen hat. Was sind gute fermentierte Lebensmittel, eben um das Immunsystem ja auch im ganz normalen täglichen Gebrauch, also auch für Nichtsportler, in Gang zu setzen, das ja über den Darm im Wesentlichen läuft, die man leicht zubereiten kann, leicht zur Verfügung hat?
Also ich habe in meinem Buch Lauf dich gesund, da habe ich so ein Rezept drin, vielleicht kann man das auch rauskopieren und bei euch auf die Community stellen. Am besten gehen Karotten zu fermentieren. Die kann man hobeln und dann pressen und mit ein bisschen Salzwasser einlegen, und dann fermentieren die selber innerhalb von 4 Wochen. Und früher hat man, was wir noch haben, ist so ein Gärtopf, den legen wir immer im September, Oktober an, das ist so ein Steintopf, und da macht man dann so einen Kanne-Brot-Trink rein, der hat Lactobakterien als Starterkultur, und dann deckt man das mit einem Stein ab und lässt es fermentieren, und dann hat man über den ganzen Winter fermentiertes Gemüse. Wir machen neben den Karotten dann natürlich auch Knoblauch rein, Brokkoli und die ganzen Kohlrabis, also so, dass es eine schöne Mischung gibt. Zwiebel kann man auch reinmachen.
Aber Sauerkraut zum Beispiel ist auch so ein Klassiker, ne? Genau. Frisches Sauerkraut, ne?
Ja. Genau, das klassische Sauerkraut, das gibt es manchmal noch kalt fermentiert, also nicht aus der Dose, weil das ist ja dann erhitzt. Das klassische kalt fermentierte Sauerkraut gibt es manchmal im Reformhaus. Oder da kann man das auch bestellen, und das wäre ja auch jetzt praktisch, um das Immunsystem deutlich zu stabilisieren, weil dann hat man Lactobakterien drin und gleichzeitig K2.
Ja, und die Frage natürlich, Naturjoghurt im Prinzip auch okay, aber da stehe ich dann natürlich schon im normalen Supermarkt vor dem großen Regal. Mindestens 80% sind erstmal mit Fruchtzusatz, also schon mal, würde ich sagen, eher nicht. Die anderen sind maximal mit Zucker verseucht. Also was ist da die Wahl?
Ja, also ich empfehle dann den Naturjoghurt, einen Bio-Naturjoghurt, Vollfett. Bio deshalb, weil dann sind mehr Omega-3-Fettsäuren drin, Tiere stehen mehr auf der Weide, dann ist also die grundsätzliche Qualität schon mal besser. Und bei den Naturjoghurts muss man gucken, die Lactobakterien, die also fürs Immunsystem gut sind, die bauen sich im Laufe der Mindesthaltbarkeit ab. Das heißt, ich empfehle dann einen Naturjoghurt immer mehrmals in der Woche zu kaufen als einmal in der Woche gleich 7 Stück, weil mit längerer Lagerzeit bauen sich die Lactobakterien ab. Aber das ist dann schon eine Lactobakterienquelle. Naturjoghurt, der dann frisch produziert wird, hat noch ganz gute Qualitäten.
Und hier vielleicht noch kurz. Ja, die Nachfrage, weil du gerade explizit gesagt hast, Vollfett. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gilt es nicht nur für den Joghurt, sondern auch deiner Empfehlung nach zum Beispiel für den Quark. Das würden jetzt vielleicht der ein oder andere, der sich sonst auch bewusst oder gesund bewusst ernährt, sage ich mal, sagen, aber beim Magerquark, da ist doch dann mehr Eiweiß drin, wenn weniger Fett drin ist. Vielleicht nochmal kurz aus deiner Sicht, warum hier lieber die Vollfettvariante nehmen?
Also zunächst mal die Vollfettvariante sättigt natürlich besser. Und wenn ich immer wieder so Low-Einheiten habe, dann ist es gut, wenn ich gesättigt bin. Und also ein Magerquark sättigt wenig im Vergleich zum halbfetten oder vollfetten Quark. Und dann hat das Milchfett eine andere Bedeutung erlangt. Früher hat man gesagt, Milchfett ist nicht so gut, aber heute weiß man, die Fettsäuren aus der Milch, die sind gut fürs Immunsystem. Und deshalb empfehlen wir die Vollfettvarianten. Und wenn wir beim Magerquark dann ein bisschen mehr Eiweiß drin haben im Vergleich zum fetten Quark, dann spielt es eigentlich keine so große Rolle. Das sind nur ein paar Gramm. Dann muss man halt mal ein Ei irgendwo mehr essen oder ein bisschen mehr von dem vollen fetten Quark.
Ja, ich habe jetzt übrigens im Hintergrund nochmal schnell nachgeguckt. Mursik heißt das kenianische Getränk, das eben in der Kalabasse fermentiert wird, also auch auf einer Basis von Kuhmilch, ja, wo dann eben die Lactobakterien da auch für die Fermentierung genutzt werden. Ja. Weiß ich, hast du das schon mal probiert, Philipp? Weil das ist, glaube ich, speziell.
War mir bislang nicht geläufig, muss ich wirklich gestehen. Ich muss offenbar noch öfter nach Kenia und vielleicht kann ich das auch mal
Sowieso, sowieso.
irgendwo probieren.
Wolfgang, lass uns noch in einen, wie soll ich sagen, religiösen Bereich kommen, weil ja in der Sport- und Läuferszene sehr viel diskutiert wird über vegetarische Ernährung, vegane Ernährung und zwar mit einem Eifer, den man sonst nur bei den katholischen Kreuzzügen erlebt hat. Weil du jetzt ja auch alle möglichen Lebensmittel genannt hast, die viel im traditionellen Bereich eben unterwegs sind, ja, was ja im Prinzip leider verloren gegangen ist. So ein bisschen das, sagen wir mal, eine ausgewogene, traditionelle Ernährung, so ein bisschen verloren gegangen ist in Richtung Fertigmahlzeiten oder sowas, ja. Was ist jetzt mit vegetarisch? Was ist mit vegan? Sind das die Wege, die man einschlagen kann? Ja, weil zum Beispiel ja Jan Frodeno, du hast es vorhin genannt, doch relativ stark auch in dieser Richtung unterwegs ist, auch viele Läufer zu Hause ja damit experimentieren.
Ja, also so, Veganer können auch überleben. Als erste Aussage. Das klingt jetzt auf jemanden, wenn wir jetzt Veganer in unserem Auditorium haben, schon als klare Aussage, wer sich vegan hochwertig versorgt und das Eiweiß bewusst aus Nussmehlen, also aus Mandelmehl, dann Kürbiskernmehl oder Sonnenblumenmehl auch auswählt, der ist auch hoch versorgt. Wo ich dann, was aber viele Veganer machen, ist, sie versorgen sich aus Unkenntnis viel mit Sojamehl oder Sojaprodukten, Sojaeiweiß. Und Sojaeiweiß fährt die Schilddrüsenaktivität herunter. Und die Schilddrüse ist wichtig im mitochondrialen Neubildungsprozess. Das heißt, wer zu viel Soja isst, der belastet seine Ausdauerkapazitäten, auch seine Schilddrüse. Und das bedeutet, wer vegan leben will, der braucht ein großes Ernährungsverständnis, dass er sich ausgewogen ernährt. Er braucht dann auch die Stoffe in der Ergänzung, die im veganen Bereich nicht drin sind. Das ist natürlich B12, das weiß ja jeder Veganer. Das muss man ergänzen. Und was aber viele nicht wissen, ist das Taurin. Taurin kommt auch nur in den tierischen Lebensmitteln vor und nicht in den veganen. Und Taurin würde ich auch ersetzen, weil Taurin gibt es als vegane Quelle auch, als veganen Rohstoff. Und der sorgt nicht nur für die Leistungsverbesserung, für die zusätzliche Hitzestabilisierung, hat man ja am Anfang drüber gesprochen, sondern fördert auch den Parasympathikus. Und der Parasympathikus ist der Erholungsnerv. Und deshalb würde ich Veganern immer auch zusätzlich Taurin empfehlen. Und warum ich bei Ultrasport sehr viel Produkte auf Molkeneiweiß gemacht habe, entwickelt habe, ist, weil Molkeneiweiß einfach das Eiweiß ist, was die größten Regenerationskräfte hat. auch Immunglobuline enthält. Und deshalb von der Wertigkeit steht es schon über anderen Eiweißen. Aber ich möchte schon nochmal klar sagen, dass wir in der westlichen Welt einfach auch zu viel Fleisch essen und dass wir schon Alternativen brauchen. Was ich auch gerne empfehle, ist dann verstärkt mit Kichererbsen zu arbeiten. Da gibt es in den Bioläden jetzt so Kichererbsen-Couscous. Den überbrüht man nur mit kochendem Wasser und in 3 Minuten hat man dann einen richtig eine tolle Beilage als Kichererbsen-Couscous und voller Eiweiß, ja. Und das ist dann wie Reis, aber halt voller Eiweiß. Und auch das Erbsenprotein ist hochwertig. Und deshalb würde ich empfehle ich schon, dass wir alle von der tierischen Ernährung wegkommen Richtung mehr pflanzlich. Aber ich würde die Ausgewogenheit lassen und dann mit Molkeneiweiß arbeiten oder auch dann gezielt gutes Fleisch zwischendurch essen.
Ja, vegetarisch ist ja auch ein Weg logischerweise. Ja, und sagen wir mal, vegetarisch und ein sehr gutes Stück Sonntagsfleisch. Ja, das könnte super ein Weg sein, ja.
Ja, genau, das wäre ökologisch ein sehr guter Weg. Die vegetarische Ernährung mit dem Sonntagsfleisch, ja.
Ja, aber dann Bio-Qualität logischerweise, ja.
Ja, oder so regional Freiland.
Ah ja, okay, das stimmt auch, ja. Ja. Jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, ja, weil ich weiß ja, ihr guckt permanent nach den neuen Dingen, ja. Du hast ja Philipp schon überrascht mit den 6000 internationalen Einheiten heute, ja, weil er 3 Monate lang nicht bei euch war und gut aufgepasst hat. Ja,
absolut.
Was ist das nächste heiße Ding?
Gut, das eine heiße Ding habe ich erwähnt mit dem Bor, Spurenelement Bor, weil wir da sehen, fördert den Knochenstoffwechsel, ist auch mitochondrial wirksam. Und das Thema, was ganz aktuell ist, das habe ich bei Frank Stäbler, bei dem Ringer, eingesetzt. Weiß nicht, ob ihr das in eurer Szene kennt. Der Frank Stäbler ist ja Deutschlands erfolgreichster Ringer. Der musste eine neue Gewichtsklasse schaffen. Letztes Jahr von der 74-Kilo-Klasse auf die 67er-Klasse. Und das ist bei einem austrainierten Ringer mit 74, hat jeder gesagt, das packt er nicht, der schafft nicht die 67. Und wenn er zur Weltmeisterschaft mit 67 Kilo kommt, dann ist er platt und ist kraftlos. Und wir haben mit neuen Strategien das so hinbekommen, dass er die 67-Kilo-Klasse in Kasachstan ringen konnte, auch die Bronzemedaille erringen konnte. Und da geht es um die Erhöhung des Fettstoffwechsels, selbst bei einem Athleten, der vorher 7% Körperfett hatte, wie das noch möglich ist, da an die Reserven zu kommen. Und das ist der Mitochondrienweg. Das ist deshalb empfehle ich den zum Schluss nochmals, den Kurs da reinzugucken, weil da steckt einfach der Schalter für Leistungsfähigkeit drin.
Ja, weil das ist ja schon eine krasse Abnahme, wenn du sagst, der hat schon 7% gehabt, was nehme ich jetzt noch ab, ohne den Muskel abzuschneiden, den er vielleicht gerade nicht dringend beim Ringen braucht, aber den gibt's nicht, ja.
Ja, ich habe dann einmal war dann der SWR-Fernseh bei uns und dann habe ich auch gesagt, das Ziel ist, dass Frank Stäbler zur Fettverbrennungsmaschine wird. Und das haben wir dann auch geschafft.
Also für die Leute, die sich tatsächlich für den Kurs interessieren, wir haben ihn jetzt ja ein paar Mal genannt, wir werden ihn aber auch ich würde sagen, ich schreibe ihn in die Beschreibung der Folge rein, quasi Folge 11 werde ich den einmal abdrucken, dass ihr ihn auch nochmal nachschauen könnt. Ansonsten findet ihr den aber auch hundertprozentig mit Dr. Google. Wenn ihr Ultrasports und Mitochondrienkurs eingebt, werdet ihr auch fündig werden. Also wer sich dafür interessiert, der wird auf jeden Fall Wege finden, sich dafür anzumelden. Und auch nochmal hier die Betonung, kostet euch nichts, ist for free, also würde ich mal einfach mal ausprobieren.
Ja, ich glaube, das machen wir bei ein paar Sachen, dass wir sagen, komm, wir stellen da eine Verlinkung rein, ne? Weil ich fasse mal eben die wesentlichen Punkte zusammen. Ja, Chili, weil besser drauf sein, ne? Das haben wir ja geklärt, wegen der Fangruppe auch, ja, ist ja klar. Taurin wichtig, Vitamin D-Versorgung wichtig in Kombination mit Bor. Zink und Magnesium sind wichtig. Gewürze, ja, stehe ich total drauf. Der Gewürzpart von Wolfgang Feil ist einfach toll, weil man erinnert sich mal wieder, warum da so viele Fläschchen in seinem Gewürzregal drin stehen und weiß sie dann nachher auch halbwegs gescheit einzusetzen. Fermentierte Lebensmittel und mal gucken, wie man die Mitochondrien gerade biegen kann, weil mehr Mitochondrien, mehr Sauerstoffversorgung für die Zelle, mehr Leistungsfähigkeit, schneller laufen. Ne? So einfach kann es sein, Philipp. Ja.
So schaut's aus, ja.
Wolf, und ich hätte noch einen.
Okay. Ja, wir haben lange noch gewartet.
Genau. Ich wollte ja noch nicht drüber reden, aber wenn du mich da sowieso fragst, viele Ausdauersportler können nicht das Potenzial ihrer Leistungsfähigkeit herausholen, weil die Ferritinspiegel zu niedrig sind. Und Ferritinspiegel, das ist also Eisenspeicher. Wir brauchen gute Eisenwerte, damit das Hämoglobin den Sauerstoff binden kann. Und häufig konnten viele Sportler nicht verstehen, warum sie doch durch eine gute Ernährung so knappe Eisenwerte haben. Dr. Strunz hat mal gesagt, unter einem Ferritinwert von 100 ist er nie an den Start gegangen. Und besonders Frauen, die kriegen kaum die 100er-Grenze hin. Und wir haben lange untersucht und geguckt, warum, an was liegt es, dass trotz guter Ernährung, also gut, wie es manche verstehen, die Eisenwerte niedrig sind. Und das liegt am Getreide. Wer viel Getreide isst, zum Beispiel viel Müsli, der hat wohl rechnerisch viel Eisen aufgenommen, aber wenn das Getreide nicht eingeweicht ist, dann haben wir viel Phytinsäure drin und die Phytinsäure hemmt die Eisenverwertung. Also wer gern Müsli isst, dem empfehle ich dann abends eine andere Strategie, also nicht das Flockenmüsli zu nehmen, sondern abends Haferkörner zu mahlen, dann mit Wasser und Zitronensaft einzuweichen, also wie früher eigentlich das klassische Bircher-Benner-Müsli und morgens dann noch ein paar Nüsse rein und ein paar Trockenfrüchte, Hauptteil eben dann Nüsse. Und durch dieses Einweichen baut sich die Phytinsäure ab. Und dadurch steht dem Körper das ganze Eisen aus dem Haferkorn zur Verfügung. Wenn das nur im Flockenbereich, in Haferflocken gegessen werden, dann haben wir wohl einen Vorteil, die Haferflocken liefern auch Kieselsäure, was gut für Sehnen und Bänder ist, aber der ganze Eisenbereich aus den Haferflocken steht dem Körper nicht zur Verfügung. Und deshalb haben wir auch eine Studie gesehen, die nachgewiesen hat, Müsli-Esser haben schlechte Eisenwerte. Und also die sind die traditionellen normalen Müsli-Esser, nicht diese, die so ein Eisen, so einen Haferbrei machen. Und was für uns auch neu war, ist, dass auch Polyphenole Eisen hemmen. Polyphenole sind eben drin im Grüntee, Polyphenole sind drin auch in Gewürzen, Polyphenole sind auch im Rotwein drin. Und das bedeutet, wir haben, manche essen sehr viel Gemüse, sehr viel Heidelbeeren, und die haben alle einen Eisenmangel, weil die Polyphenole auch als Eisenhemmer wirken. Und jetzt gibt's die Lösung. Die Lösung heißt, man muss praktisch die Phytinsäure und auch die Polyphenole irgendwie abschirmen, das Eisen sozusagen ummanteln. Und das kann ich machen, wenn ich zu jeder Mahlzeit Vitamin C oder Beta-Carotin zu mir nehme. Beta-Carotin wäre dann in Karotten. Das heißt, allen Ausdauersportlern, die schlechte Eisenwerte haben, empfehle ich immer zu jeder Mahlzeit 2 Karotten zu essen und zusätzlich so 100 Milligramm Vitamin C zu trinken. Dann wird die Eisenaufnahme richtig gut. Und wenn jemand dann ein Präparat will, der sagt, ich will aber nicht immer 2 Karotten essen und der niedrige Eisenwerte hat, dann braucht er nicht lange warten, so ab September, Oktober, werde ich bei Ultrasports dann ein neues Eisenpräparat haben, wo wir dann Beta-Carotin drin haben, wo wir auch ein Gewürz drin haben, Kumin, weil Kumin fördert auch die Eisenaufnahme. Also ihr seht immer wieder, Gewürze sind spannend, hier speziell das Kumin. Und mit einer niedrigen, gut verfügbaren Eisenportion haben wir dann eine Lösung für alle, die bisher nicht das Potenzial ihrer Leistungsfähigkeit herausholen konnten und sich auch täglich müde gefühlt haben. Und das ist, da braucht es einen intelligenten Eisenstoffwechsel.
Ich war jetzt schon ganz kurz depressiv. Ja? Grüner Tee, Rotwein und Blaubeeren. Ja? Das sind
viele wesentliche gute Sachen,
Bausteine,
gell?
Ja. Meiner Tagesernährung.
Ja, genau. Und das ist praktisch, wenn du jetzt weißt, der Grüntee, die Blaubeeren, das sind alles tolle Lebensmittel. Die wirken auch entzündungssenkend. Aber die haben halt Polyphenole, die ja auch diese Entzündungssenkung machen. Und du brauchst praktisch nur einen Gegenspieler, damit eben das Eisen nicht von den Polyphenolen geschluckt wird. Und das bedeutet, dass du Kumin jetzt in deinen Grüntee reinmachst oder in deinen Rotwein oder in deinen...
Nein, in den Rotwein eher nicht. In den Rotwein eher nicht.
Ja, genau. Kumin und Beta-Carotin, oder genau, zum Rotwein einfach da noch eine Karotte isst oder so.
Das ist auch nicht der klassische Gegenspieler zum Rotwein.
Ja.
Gut. Ja, großartig. Also ich bin schon ein bisschen happy, dass wir dir noch das nächste heiße Ding entlocken konnten, ja,
ja.
Wo die Reise hingeht, ja. Das haben wir auch nicht oft. Und mit Sicherheit haben wir noch 100 Nachfragen, auch aus der Gemeinde, logischerweise. Wir verlinken die entsprechenden Quellen. Da kann man erstmal nachlesen, weil Lesen bildet nicht nur im Allgemeinen, sondern in diesem speziellen Fall ganz besonders. Denn das ist alles ganz gut erklärt da. Vor allen Dingen eben auch nochmal zurückgeführt auf Dinge, die ich entweder im Gewürzregal stehen habe oder die man ganz normal kaufen, anbauen oder sonst was kann bei uns. Also da muss man jetzt nicht immer gleich Biochemiker sein, um seine Ernährung entsprechend zu verbessern.
Ja, ja, klasse. Wolfgang, super. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute hier bei uns in der Sendung zu Gast zu sein. Falls noch Nachfragen kommen, wir leiten sie weiter an, es gibt, glaube ich, ein Kontaktformular bei euch auf der Webseite oder, also nicht nur Ultrasports als Webseite, es gibt ja auch die Dr. Feil Webseite, also für alle Zuhörer gerne da noch vorbeischauen, wenn ihr da euch thematisch noch vertiefen möchtet und ja, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne, hat mich gefreut mit euch die neuesten Möglichkeiten aufzuzeigen. Genau, und ich denke, dass in der Community sehr viel Freude auch da sein wird, aufkommen wird, diese neuen Strategien auch zu testen.
Absolut. Vielen Dank. Ne?
Ja, okay. Dann macht's gut. Ja. Ciao.